Grüß Gott, liebe Hörenden. Ich grüße euch hier von meinem Standpunkt aus vor dem Mikrofon. Ich bin Simon und melde mich hier gehorsam zur Folge 26 von Tischlein deck dich. Es ist wirklich an der Zeit, habe ich gemerkt, wieder tätig zu werden, weil mein Podcast da jetzt seit 2 Wochen schon so dahin darbt. Keine Neuigkeiten mehr, keine neuen Episoden, und das kann nicht gut sein, das kann nicht gesund sein. Ich dachte da nur an so einen Ausspruch von Luhmann, dem Soziologe, den kann ich jetzt nicht so genau zitieren, ich habe mir das nur irgendwo mal hingekritzelt, dass er wohl sowas schrieb wie: die Massenmedien erschaffen erst die Zeit, die sie dann danach strukturieren. Und also die schreiben die ganze Zeit über so eine Zeit, heute ist das und das passiert, gestern war das und das, Merkel hat irgendwelche Termine, macht eine Auslandsreise, trifft diesen und jenen Staatspräsidenten. Das ist diese Zeit, auf die sich die Massenmedien beziehen, aber Luhmann meinte wohl, die Zeit wird ja dadurch erst erschaffen, dass es diese Medien gibt und die dann so davon berichten, ja, heute war das und das, also muss es heute so als Kategorie, als zeitlich ja auch geben. Und das fand ich extrem lehrreich, beziehungsweise kann auch sein, dass ich das völlig falsch verstanden habe bei Luhmann, aber jedenfalls scheint es mir zuzutreffen auf meine Position hier als Podcaster, wo ich auch so die Zeit eigentlich strukturiere, ja. Weil was ist die Zeit? Ich habe oft den Eindruck, die Tage vergehen so, man arbeitet, man ruht sich aus, ein Wechselspiel an Anspannung und Loslassen und Gliederstrecken, wie Nietzsche schrieb, Sabbat, also immer dieses Wechselspiel, aber darum soll es noch eine Zeit geben, soll es noch irgendwie so einen Fluss an Zeit, an einer linearen Realität geben, eine lineare Maßeinheit, wo wir das alles so zerstückeln und aufteilen könnten. Also ich glaube, das ist halt so eine Hypothese, die wird nicht richtig, nicht so deutlich. Also da hilft es auch nichts, auf die Physik zu verweisen, dass Einstein das ja anscheinend bewiesen hätte. Nee, dem traue ich auch nicht so. Ich traue nur Luhmann und sage, ja, erst wo es jetzt meinen Podcast gibt, merke ich auch, dass die Zeit ja wirklich ist, dass jetzt wirklich schon 2 Wochen her ist, seit meiner letzten Folge, und sich das einfach so wie ein langer Zeitraum anfühlt, dass da wieder diese Lücke gefüllt werden muss und mein Podcast dann wieder hochrutscht im Ranking, weil jetzt habe ich das in meiner Podcast-App so sortiert, dass das immer nach dem letzten Veröffentlichungsdatum die Podcasts sortiert werden. Das heißt, der als letzter eine Folge rausgehauen hat, steht hier ganz oben auf meiner Podcast-App. Castbox übrigens ist die Podcast-App, der ich vertraue. Und ja, das bin ich natürlich ein bisschen ernüchtert, hier zu sehen, dass ich da ins Mittelfeld abgerutscht bin. Hier, Tischlein deck dich, steht hier nicht mal mehr unter den Top 10. Und ich habe nicht so viele Podcasts abonniert, vielleicht 20, 30. Gut, aber es gibt natürlich einiges, vor allem auf den Aufwachen-Podcast muss ich nochmal zurückkommen, das war letztes Mal ein bisschen hart und schonungslos, wie ich da vorgegangen bin, wie ich da umgesprungen bin, beziehungsweise vielleicht kommt es mir auch nur so vor immer, das ist auch sowas, was mir meine Mutter sagte, liebe Grüße an der Stelle, Mama, also sie sagte, dass ich da auch oft so abwägend bin und es wohl jedem recht machen will und ja, mich da absichern will. Schon in Folge 10 meinte sie, wo es um Trump ging, da hätte ich das ja extrem ausgewogen behandelt, und um vielleicht bloß nicht die Hörer zu sehr zu verschrecken mit meiner Parteinahme dafür Trump. Und das hat mich schon nachdenklich gestimmt, weil ja, es ist natürlich so, dass ich hier immer diesen Drang habe zur Kontroverse, zum Dissens einfach, ja, weil das muss doch der Sinn des Sprechens sein. Ich sag mal, ich bin halt so introvertiert und dieser Podcast ist einfach die Therapie dafür, um mir endlich mal klar zu machen, dass diese Introversion auch im normalen Leben außerhalb des Podcasts eigentlich ein bisschen überflüssig ist und es wirklich so ist, wie in Folge 10 gesagt, lieber mal was Falsches sagen als gar nichts sagen. Das sollte mal das Motto sein, aber das kann ich leider noch nicht so recht umsetzen im realen, im Real Life, wie man so schön sagt. Aber hier im Podcast ist ja auch schon ganz schön real. Zumindest fühlt sich so an. Und deshalb ist es umso besser, jetzt umso häufiger zu podcasten. Zumindest die nächsten 2 Wochen habe ich da ein bisschen Zeit. Und genau, sollte mich halt hier wieder diesem zweiten Ich, dieser zweiten Persönlichkeit widmen, ist kaum anders zu sagen, wie ich hier sprechen kann. So kann ich in meinem anderen Leben nie sprechen. Niemals. Nicht mal im Traum würde mir das einfallen. hier so offen, so frei rauszureden wie Trump. Ja, er kann frei reden. Ah, diese Stelle, das war meine Lieblingsstelle in Folge 10. Einfach frei reden, ja. Aber gut, ich rede hier schon wieder so viel und wir dringen gar nicht zum Inhalt vor. Das ist alles nur so ein Rumlabern, nur so ein Vorgeplänkel. Aber das muss ja auch nicht gering geschätzt werden. So eine Art Verzierung für meinen Podcast, damit dann nachher der Inhalt, das, was ich euch übermitteln wollte, an Informationen vielleicht, damit der umso klarer zu euch dann durchdringt. Gut, das mit der Zeit hat also Luhmann wahrscheinlich gesagt, aber Luhmann, gut, was ich zudem noch sagen kann, ich habe wieder einen sehr guten Podcast gehört mit Klaus Kusanowski, und zwar den SOWI-Stammtisch, Sozialwissenschaftler-Stammtisch mit Klaus Kusanowski von etwa 2015, glaube ich, und der ist wirklich exzellent, dieser Podcast. Klaus Kusanowski ist einfach ein hervorragender Soziologe, der da auch eine Einführung gibt mit dem Luhmannschen Denken und sich dem mal mit der Frage nähert, was gibt's für Gründe, sich nicht mit Luhmann zu beschäftigen? Und das finde ich sehr hilfreich, weil es für mich natürlich auch so eine Frage ist. Ich, wo ich noch so unbelesen bin in vielen Dingen, wie letzte Folge auch erwähnt, auch bei Luhmann. Aber da kann ich eine Rechtfertigung finden. Es gibt ja auch Gründe zu sagen, nee, interessiert mich nicht, was der geschrieben hat. Und diese Gründe wollte Klaus da mal erörtern, aber ich bin jetzt noch nicht so weit gekommen, habe nur eine Dreiviertelstunde gehört und fand es aber wieder so faszinierend, genau wie wo ich es das erste Mal gehört habe vor 2-3 Jahren. Und kann hier auch nur sagen, ja, auch das ist schade beim Aufwachen-Podcast, dass Klaus Kusanowski nach 2016 oder 2017 dann gar nicht mehr so vorkam. Das hat die Qualität des Podcasts auch sehr eingeschränkt, also die Gäste, ja, aber es gab sehr gute Gäste auch, die dann halt nicht mehr vorgekommen sind. Auch Rena, die Soziologin, war dann in den letzten Jahren gar nicht mehr zu Gast, glaube ich. Aber darauf wollte ich hier nur verweisen und vielleicht die nächsten Male kann ich da was klippen aus diesem Podcast. Aber ja, ein zentraler Begriff von Kusanowski ist dann ja dieses Recht auf Indifferenz. Das arbeitet er so heraus, wer das, was Luhmann entdeckt hat. Gut, ich kann es hier mal so grob darstellen, wie ich es verstanden habe. Also es gibt in der Wissenschaft, die Wissenschaft, die hat sich immer weiter differenziert im Laufe der Jahrhunderte. Früher die Philosophen damals bei Platon oder noch davor, die haben halt einfach so Naturwissenschaft betrieben, die wollten halt einfach erklären, was, aus welchen Elementen soll das alles zusammengemixt sein, diese Realität, die wir da finden, Feuer, Wasser, Luft und Erde zum Beispiel. Aber es gab ja ganz verschiedene Schulen da. Ist etwa alles im Fluss oder ist alles aus der Ursuppe entstanden? Gibt es nur das eine oder gibt es eine Vielheit und in welcher Weise geht die Vielheit aus dem einen hervor? Das sind alles so Fragen, aber das ist ja eigentlich so der Beginn der Naturwissenschaft. Aber jetzt kommen wir zu dieser Differenzierung der Wissenschaften in der Moderne und Kusanowski beschreibt das dann so, ja, ordne dich einer Bande unter, lass dich in ordne dich in eine Schublade ein und lass dich dann darauf ansprechen. Das finde ich genial, diese Formulierung. Sich da einordnen in die Schublade und dann darauf ansprechen lassen. Also sagen, zum Beispiel, ich bin Hegelianer, also ich stehe in der Tradition von Hegel, und dann lasse ich mich darauf ansprechen und verwickle mich da in Diskussionen, um jetzt, was jetzt die Streitpunkte zwischen den Hegelianern und Kantianern sind. Genau. Und Luhmann wollte da anscheinend nicht mehr mitmachen. Er hat gesagt, es gibt einfach soziale Systeme. Und vielleicht, so wie ich es verstehe, der Hegelianismus ist vielleicht dieses eine soziale System, also einfach ja so eine Gruppe an Leuten, die sich halt zu Nachfolgern von Hegel erklären und sagen, ja, wir stehen da in der Tradition dieses Denkens. Und wir finden jetzt diesen Sinn als nicht reduzierbare Entität, als so eine Einheit, die es einfach in unsere Psyche gibt und die man nicht weiter aufschlüsseln kann. Also wir finden jetzt diesen Sinn darin, uns so zu positionieren, als getreue Nachfolger Hegels. Und da gibt es dann die Grenze zur Umwelt, dass das System Hegelianer, und dann ist da die Umwelt der ganzen anderen, die etwas anderes denken, und dann kann man sich so ansprechen lassen mit diesem Schubladenname, und dann ist klar, da wird schon Bezug genommen auf die impliziten Vorannahmen, die diese Richtung der Wissenschaft halt in sich vereint. Jetzt war Luhmanns Schritt aber auch noch so, wie Klaus dann da beschreibt. Anscheinend hat er gesagt, es gibt nicht diesen Unterschied zwischen der Wirklichkeit und der gemachten Wirklichkeit. Das ist ein Punkt, den habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. Scheinbar ist ja auch das, was Kant immer wieder betont, das Ding an sich. Da können wir nie vorstoßen zu dieser wirklichen Wirklichkeit. Aber es gibt eine gemachte Wirklichkeit. Und das ist es, was die Dekonstruktivisten dann heutzutage entlarven wollen und sagen, ist doch alles Sprache. Es gibt nur den Text und wir schaffen die Wirklichkeit durch unsere Sprache, indem wir darüber sprechen. Und Luhmann löst diesen Gegensatz auf und sagt, nein, es gibt nur eine gemachte Wirklichkeit, aber kein Mensch hat Einfluss darauf, wie die gemacht wird. Also die wurde halt gemacht, klar, durch soziale Bedingungen in der Gesellschaft. Irgendwie wurde das produziert. Ja. Und so will Luhmann also angehen gegen diese Differenzierung in den Wissenschaften. Und Klaus beschreibt das dann so, dass eben auch die Physik was beitragen könnte zur Klärung der Frage, was Gesellschaft ist. Also dass man da auch so querdenken müsste und sagen müsste, ja, auch die Physik kann uns doch hier weiterhelfen, oder auch die Soziologie brauchen wir in der Physik. Die Physik ist ein Laberfach geworden, sagt er. Natürlich, in der Quantenphysik kann man das alles auch noch, kann man praktisch auch nur noch philosophieren und halt sagen, wir deuten das so oder so, was wir da sehen. Wir müssen halt irgendwie darüber nachdenken, was ist die Wirklichkeit, weil der Betrachter halt da schon so einen Einfluss hat auf das Experiment. Wir können nicht davon ausgehen, dass es eine Wirklichkeit gibt, ohne dass wir hinschauen, sondern der Akt des Hinschauens, der verändert ja schon diese Wirklichkeit, dass das Doppelspaltexperiment etc. Also die Grundlagen der Quantenphysik, da kenne ich mich jetzt nur sehr oberflächlich aus, aber gemachte Wirklichkeit. Und Luhmann, ja, laut Luhmann, so wie ich ihn verstehe, diese ganzen Einzelwissenschaften dann halt für sich jeweils auch soziale Systeme. Und er sagt, ja, diese sozialen Systeme, die gibt es. Und darin finden wir eine bestimmte Art und Weise, auf die Welt zuzugehen, bestimmte Modelle. Dann auch dieses Wort Theorievermeidung anscheinend wollen wir in den Wissenschaften heute immer weiter zur Empirie vorstoßen, also zu den Sachen, die tatsächlich spürbar sind, die wir mit unseren Sinnen, Organen und dann halt mit verbesserten Sinnen, also mit welchen Experimentiervorrichtungen, sind ja dann praktisch auch nur verbesserte Augen und Hände, mit denen wir was detektieren können, ein einzelnes Elektron, was wir halt mit den Händen nicht können, aber im Grunde ist es ja die gleiche Idee, dass da halt irgendwie Organe unsere Sinne uns Zugang verschaffen zur Außenwelt. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das alles sage, aber ich glaube einfach nur, um das zu verarbeiten, was ich da gehört habe. Allein dieser Beginn dieses Podcasts mit Klaus Krasanowski war schon so intensiv. Ich muss das nochmal verarbeiten hier. Genau, Luhmann meint also, es gibt diese einzelnen sozialen Systeme und da sollte man halt schon mal irgendwie überlegen, ob nicht auch eine physikalische Theorie natürlich was zur Philosophie oder zur Soziologie beitragen kann. Aber warum passiert das dann nicht? Das Recht auf Indifferenz führt er hier an. Da werden wir später auch noch dazu kommen. Das Recht auf Indifferenz, ja, weil der Professor, der Soziologieprofessor, der mit diesem Vorschlag konfrontiert wird, zu sagen, komm, schau dir doch mal ein paar physikalische Theorien an, ob die nicht dir auch irgendwie weiterhelfen könnten oder ob du die irgendwie auf Gesellschaft anwenden könntest, ob das, ja, warum nicht mit der Quantenphysik, auch bei der Gesellschaft ist doch so, dass da erstmal jemand hinschauen muss. Erstmal muss ja der Soziologe beobachten und postulieren, da gibt es die Gesellschaft und erst dann sehen wir da Resultate. Aber die Individuen in der Gesellschaft, die sind sich dann dessen ja auch schon bewusst, dass da jemand beobachtet und sagen, ach so, ich bin jetzt hier Teil dieser Gesellschaft und die Soziologen schauen da die ganze Zeit drauf. Also das ist ja praktisch die Parallele zur Quantenphysik, wo das Elektron sich halt auch anders verhält, je nachdem, ob es beobachtet wird oder nicht. Aber okay, da schweife ich ab. Nein, der Professor, der also mit dieser revolutionären Idee konfrontiert würde, der schlägt dem einfach die Tür vor der Nase zu und sagt, ich mache Gebrauch von meinem Recht auf Indifferenz, interessiert mich nicht, was du da sagst, dass die Physik mir hier auch weiterhelfen soll, sondern ich beschäftige mich nur mit dem eigenen. Und dadurch wird die Wissenschaft so ein bisschen dumm, so wie ich das verstehe. Also, ja, man verfängt sich halt so im eigenen partikularen Sumpf, wie Marlon Kohn da schrieb, also nur in dem, was zu einem selbst gehört, womit man sich selbst halt schon auskennt und wo man sich so wohl fühlt. Genau, und die Wissenschaft ist halt heute ein bisschen dumm geworden, weil, sagt Klaus Krasanowski, die Kritik zu einfach geworden ist. Wir machen die ganze Zeit nur Kritik, also so wie Adorno mit seiner Kritik, mit seiner kritischen Theorie, also wo er einfach nur das gesellschaftliche System von innen her kritisieren will und meint, eine immanente Kritik, die reicht ja schon aus, um was zu verbessern. Wir brauchen hier keine Transzendenz, also keine Überschreitung dieser Gesellschaft und zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt Bolschewisten werden und auf eine Revolution, auf die Einführung des Sozialismus hinarbeiten. Nein, sagt er, es reicht ja auch hier in der BRD einfach immanent zu kritisieren. Okay, ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit Adornos Schriften, aber so verstehe ich das ungefähr. Immanente Kritik, kein Bild einer Transzendenz ist vonnöten, kein Bild davon, wie wollen wir über das Bestehende irgendwie hinwegschreiten, uns darüber hinwegsetzen, ein festes Ziel setzen, was zu tun ist, was tun, hat ja zum Beispiel Lenin gefragt mal. Und genau, die Kritik ist aber einfach ein bisschen dumm geworden, weil sie heute so einfach ist, sagt Klaus Krasanowski. Es ist so einfach und früher war es halt nicht einfach. Descartes, der hat eben diese Übung gemacht. Also der hat das halt alles so fein aufgeschrieben. Sein Satz war ja, ich denke, also bin ich. Aber darum ging es Krasanowski jetzt nicht, sondern er meinte, dass Descartes da so eine Methode ausgearbeitet hat zum richtigen Nachdenken. Da schreibt er sowas ähnliches wie, zergliedere ein Problem in alle seine Bestandteile und untersuche sie einzeln. Und es ist sowas ähnliches wie das, was Mao letztes Mal schrieb, was ich da am Ende vorgelesen habe. Mao meint ja, zur Lösung eines Problems reicht es genau zu untersuchen. Das war schon, war vielleicht schon eine sehr sublimierte Form von diesem Grundgedanken von Descartes. Also ein Problem muss man einfach nur zergliedern irgendwie. Und aus heutiger Sicht scheint es ja aber lächerlich, das so, so eine Methodik vorzugeben, weil es kann ja jedes Schulkind weiß ja, okay, ein Problem da, natürlich muss ich erstmal untersuchen, aus was für Einzelbestandteilen besteht das hier, muss das mit dem Verstand irgendwie versuchen zu begreifen. Also das kann jedes Schulkind, aber früher war es halt nicht so einfach und nur so ein Philosoph wie Descartes konnte sich überhaupt mal darüber klar werden, was für einzelne Schritte da nötig sind und wie schwer das ist. Und der konnte das dann endlich mal so vollziehen. Aber das Denken war schwer, das Kritisieren war schwer. Aber heute, sagt Kusanowski, ist halt einfach geworden. Es ist einfach, über alles und jedes zu sprechen. Das merke ich auch hier im Podcast. Es ist also einfach für irgendwelche Soziologen, wie im Sowie-Stammtisch, sich da hinzusetzen und über Gott und die Welt zu sprechen, über dies und jenes, völlig egal, die Kritik an bestehenden Zuständen, die Kritik an Genderrollen, brachte der eine Soziologe dann an. Ja, das ist viel zu einfach, um noch intelligent zu sein. Viel zu einfach. Und das deckt sich ja auch mit Marlon Grunds Aussagen über die Kritik. Natürlich, wir müssen über die Kritik hinausgehen, aber ja, Marlon Grund übrigens, liebe Grüße an der Stelle, falls er zuhört, er war dann doch der eine, der mir mal geschrieben hat und mir gesagt hat, dass er meinen Podcast gut fand. Ja, vielen Dank dafür. Das ist wirklich toll. Und er schrieb auch, ich hatte begriffen, was er da meinte. Also das ist auch schön, wobei ich dann dachte, wie ist das überhaupt, die Bedeutung eines Texts, hängt die nicht davon ab, was im Text steht und eben nicht davon, was der Autor meinte? Oder ist es so, ja, die Meinung des Autors, schwierig, aber wie ist dann mit diesen Texten, wo die Autoren schon Jahrhunderte tot sind, also da kann die Meinung des Autors jetzt ja kein objektiver Maßstab sein. Deshalb dachte ich nur, vielleicht war das auch eine Art Prüfung, was er da schrieb, dass er sagt, ich hätte begriffen, was er meinte, dass ich das jetzt auch noch kritisch hinterfragen und reflektieren müsste. Aber nee, darum geht es mir jetzt nicht weiter kritisieren, nicht weiter reflektieren, sondern ich sage nur, das hat mich so mit Stolz erfüllt, als er das geschrieben hat. Ich habe hier begriffen, habe was Relevantes begriffen aus seinem Kommunismusbuch. Und da kann ich nur sagen, da fühle ich mich schon so wie in die Zeit der alten Griechen zurückversetzt, als diese ganzen philosophischen Schulen da aufpoppten und jeder Philosoph seine Schüler hatte. Und ich, ja, will ja auch einfach treuer Schüler sein, weil ich ganz klar sage, ich habe mich davon mitreißen lassen und weil ich da einfach eine Genialität drin gesehen habe in seinen Schriften, dass es unmöglich ist, sich davon nicht so beeindrucken zu lassen. Und da will ich schon treuer Schüler sein und bin hier sehr stolz auf dieses Lob meines Lehrers. Aber das hat mir dann halt auch gezeigt, okay, dann ist ja jetzt Zeit, wieder überzugehen zu anderen Themen. Genug vom Kommunismus fürs Erste. Denn ja, dann, genau, gibt ja viel anderes Schönes. Und jetzt dachte ich nur noch kurz zurückkommen zu dieser Frage, was teilen uns unsere Sinne eigentlich mit über die Welt da draußen? Da kann uns Nietzsche vielleicht weiterhelfen. Das habe ich nur gerade vorher nochmal gelesen aus Jenseits von Gut und Böse. Da schreibt er über den Sensualismus. Der Sensualismus, also das blinde Vertrauen auf die Sinne, das ist gerade recht für ein Geschlecht von Maschinenbauern, wie wir modernen Menschen es sind. Also wir heute sind so Ingenieure, Maschinenbauer, ich selber ja auch. Und da ist es gerade recht zu sagen, wir vertrauen nur den Sinnen. Und Nietzsche verweist dann nur darauf, wie unendlich weit entfernt wir uns damit eigentlich von der platonischen Philosophie haben. Aber ich lese das am besten gleich mal als Auszug vor. Ich lese hier vor Kapitel 14 von Jenseits von Gut und Böse. Es dämmert jetzt vielleicht in 5, 6 Köpfen, dass Physik auch nur eine Weltauslegung und Zurechtlegung und nicht eine Welterklärung ist. Aber insofern sie sich auf den Glauben an die Sinne stellt, gilt sie als mehr und muss auf lange hinaus noch als mehr, nämlich als Erklärung gelten. Sie hat Augen und Finger für sich, sie hat den Augenschein und die Handgreiflichkeit für sich. Das wirkt auf ein Zeitalter mit plebejischem Grundgeschmack bezaubernd, überredend, überzeugend. Es folgt ja instinktiv dem Wahrheitskanon des ewig volkstümlichen Sensualismus. Was ist klar, was erklärt? Erst das, was sich sehen und tasten lässt. Bis so weit muss man jedes Problem treiben. Umgekehrt, genau im Widerstreben gegen die Sinnenfälligkeit bestand der Zauber der platonischen Denkweise, welche eine vornehme Denkweise war, vielleicht unter Menschen, die sich sogar stärkere und anspruchsvollere Sinne erfreuten, als unsere Zeitgenossen sie haben, aber welche einen höheren Triumph darin zu finden wussten, über diese Sinne Herr zu bleiben, und dies mittels blasser, kalter, grauer Begriffsnetze, die sie über den bunten Sinnenwirbel, den Sinnenpöbel, wie Plato sagte, warfen. Es war eine andere Art Genuss in dieser Weltüberwältigung und Weltauslegung, noch nach der Manier des Plato, als der es ist, welchen uns die Physiker von heute anbieten, insgleichen die Darwinisten und Antiteleologen unter den physiologischen Arbeitern mit ihrem Prinzip der kleinstmöglichen Kraft und der größtmöglichen Dummheit. Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen. Das ist freilich ein anderer Imperativ als der platonische, welcher aber doch für ein derbes, arbeitsames Geschlecht von Maschinisten und Brückenbauern der Zukunft, die lauter grobe Arbeit abzutun haben, gerade der rechte Imperativ sein mag. Ja, natürlich ist es der rechte Imperativ für uns heutzutage. Wir wollen alles so auf die Technik unterbrechen, glauben. Ja, der Klimawandel, der wird auch noch gelöst durch irgendwelche technischen Neuerungen. Es muss alles immer an der Technik liegen, nicht an der Gesellschaft. Auch der Hass, wie Marlon Grund in seinem Hassbuch schreibt, wird runtergebrochen auf die Individuen oder halt auf die Technologie, dass wir jetzt Twitter haben. Das bringt den Hass hervor und nicht etwa die Gesellschaft. Ist ja eigentlich logisch schwer zu sagen, okay, es gibt gesellschaftliche Produktionsbedingungen des Hasses. Es gibt da gewisse Quellen, gewisse Verhältnisse, irgendwas ist da nicht in Ordnung im Kapitalismus und dann entwickelt sich so der Hass. Ja, aber der volkstümliche Sensualismus, also ja, das war ja auch, was ich schon in Folge 19, denke ich, angesprochen habe, dieses Vertrauen auf die Physik und vor allem in der Klimakrise, dass uns da die Physik so viel weiterhelfen kann. Und dass schon die Biologie hier arg ins Hintertreffen gerät und sich behaupten muss eigentlich, wobei ich es halt mal interessanter finde, mehr auf die Biologie zu schauen. Und die Leute damals im alten Griechenland, im antiken Griechenland, im 5. Jahrhundert vor Christus, als Platon lebte, die, sagt Nietzsche, hatten sogar stärkere Sinne. Natürlich, es gab damals diese, hatten wir auch schon behandelt in den Büchern von Pfaller, dass damals man so zu den Göttern hinabblickte und sie sich so kindlich vorgestellt hat. Die Götter haben einem vorgeführt, wie das Triebhafte an einem selbst dann auch bejaht werden kann. Also die Götter haben die ganze Zeit sexuelle Eskapaden gefeiert, irgendwelche Intrigen geplant. Und ja, waren auch so ausschweifend und so lustvoll. Und dadurch konnte der Grieche sich halt immer sagen, wenn er nicht wusste, warum hat jetzt ein Mensch so eine närrische, so eine dumme Handlung begangen, konnte er immer diesen Ausweg finden, ja, ein Gott muss ihn betört haben. Natürlich, ein Gott hat ihn dazu betört. Eros hat mit seinen Liebespfeilen geschossen. Und das war das Geniale damals, wodurch den Leuten die Lust viel mehr sublimiert werden konnte als uns heute, wo es uns halt ein bisschen anekelt, die Pornografie und so weiter, ja, das Verfügbare, die Verfügbarkeit der sexuellen Bilder da in der Pornografie oder ich weiß nicht, jedenfalls scheint es da so eine Art Hemmung zu geben bei uns in den Sinnen. Und damals waren sie aber sogar noch freier, aber paradoxerweise neigen wir dann heute zum Sensualismus und wollen nur noch das akzeptieren, was die Wissenschaft, aber halt vor allem die physikalische Wissenschaft, die Wissenschaft des Materials, was die uns so als wahr verkaufen will. Nur das können wir noch gelten lassen. Und Platon ging aber den anderen Weg und hat da eben seine platonischen Ideen ausgearbeitet, was natürlich ein schwieriges Konzept ist, wie ich das ja auch mal sagte in Folge 10 oder 11, es gibt eine ewige Idee-Buch und dann ein Buch, das hier vor mir liegt, hat dann irgendwie Teil an dieser ewigen Idee-Buch. Aber wie hat man sich das vorzustellen? Es ist ja nicht so gemeint, dass alle Bücher, die es zu diesem Zeitpunkt halt auf der Welt gibt, die Gesamtheit der Bücher bildet dann dieses höhere Idealbuch, sondern irgendwie soll dieses Buch ja schon was Transzendentes sein, ein Ideal, das in einer anderen Welt ist. Und Buch ist ja nur ein Beispiel, da könnte man ja beliebige Begriffe einsetzen, aber diese Idee ist ein bisschen widersprüchlich, aber zumindest mal, also es ist natürlich, das mit den ewigen Ideen, ja, ist zumindest mal interessant und aus meiner Sicht zumindest mal vornehmer, wie Nietzsche hier schreibt, als unsere heutige Sichtweise, dieser Sensualismus, dass wir alles mit unseren Sinnen begrapschen und betasten müssen und sagen müssen, ah ja, aber nur dann kann es wahr sein. Aber schließen wir dieses Kapitel ab und das Kapitel davor möchte ich hier nochmal vorlesen, Kapitel 13. Hier geht es um den Willen zur Macht und Wille zur Macht ist eben dieser eine Begriff, der von Nietzsche so neu geschöpft wurde, womit er so etwas bezeichnet, wie ich es verstehe, etwas wie die Lebenskraft, wie ich es im letzten Podcast ausgedrückt habe. Da habe ich mir ja diese Frage gestellt, warum greift der Podcaster zum Mikrofon, warum wird er tätig, warum reicht es nicht mehr im innerlichen Sumpf zu bleiben oder warum muss man überhaupt schaffend werden, egal bei welcher Arbeit jetzt, warum hat der Mensch überhaupt diesen Drang, nicht nur einfach so rumzuliegen, nicht nur einfach so faul zu sein. Nein, ich sagte ja, es gibt vielleicht diese Lebenskraft oder den Willen, die Sehnsucht, geliebt zu werden. Und ich glaube, Nietzsche fasst das hier in seinen Worten, was ich meinte, wenn er vom Wille zur Macht spricht. Wille zur Macht, ja, das ist nämlich genau das, was ich hier spüre beim Podcasten. Seit ich diesen Podcast gestartet habe, beziehungsweise seit er so Fahrt aufgenommen hat, seit letzten November, da spüre ich diesen Willen zur Macht, beziehungsweise ich spüre einfach eine unglaubliche Macht, die mir dieser Podcast schon gibt, weil jetzt kann ich ja, genau wie ich in der letzten Folge meinte, all das korrigieren und richtigstellen, was da so falsch läuft in anderen Podcasts, zum Beispiel dem Aufwachen-Podcast, auf den werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber genau das ist einfach dieses Gefühl von Macht und ja, Demut könnte man auch sagen, weil ich halt denke, ja, früher habe ich diese Ohnmacht gespürt, als all diese anderen Podcasts auf mich eingeprasselt sind und ich die nur so gehört habe und mich dann geärgert habe, was da für ein Schwachsinn wieder verbreitet wird. Aber jetzt denke ich, ist doch egal. Ich habe doch meinen eigenen Podcast und das reicht mir ja auch schon, um das alles richtig zu stellen. Und ja, also ist völlig egal, was da so läuft in der Gesellschaft. Solange ich hier diesen Standpunkt habe, spüre ich diese Macht und ja, bin überhaupt nicht mehr böse über irgendwas, was da Falsches gesagt wird, verbreitet wird in den Massenmedien oder in den kleineren Nischenmedien wie Podcasts, ist völlig egal, weil das alles ist ja nur die notwendige Vorarbeit, die die anderen halt leisten und mir zukommen lassen, damit ich das dann alles hier korrigieren kann und ins rechte Licht drücken kann. Das ist, was ich meine, diese Macht, die ich spüre durch den Podcast. Das lese ich hier nur mal kurz vor, dieses Kapitel 13. Die Physiologen sollten sich besinnen, den Selbsterhaltungstrieb als kardinalen Trieb eines organischen Wesens anzusetzen. Vor allem will etwas Lebendiges seine Kraft auslassen. Leben selbst ist Wille zur Macht. Die Selbsterhaltung ist nur eine der indirekten und häufigsten Folgen davon. Kurz, hier wie überall Vorsicht vor überflüssigen teleologischen Prinzipien, wie ein solches der Selbsterhaltungstrieb ist. Man dankt ihn der Inkonsequenz Spinozas. So nämlich gebietet es die Methode, die wesentlich Prinzipiensparsamkeit sein muss. Er schreibt hier also, gut, der Selbsterhaltungstrieb, der sollte den Physiologen mal als ursprünglicher Trieb sollte von denen mal so angesetzt werden. Und dann geht er aber noch weiter und sagt, aber dieser Selbsterhaltungstrieb speist sich auch nur aus dem Willen zur Macht, aus dieser diffusen, vitalistischen Lebenssubstanz, die da hervorbricht aus einem, also seine Kraft auslassen, genau das ist es ja, was ich meine mit dem Podcast. Ich will hier einfach meinen Redefluss rauslassen, meine Kraft auslassen. Wenn ich da diese anderen Podcasts immer gehört habe, dann habe ich ja gemerkt, dass ich da in mir so eine geistige Kraft habe, das alles zu widerlegen, was da Falsches gesagt wird. Aber es muss halt wirklich auch mal diese Kraft, diese Vernichtungskraft auch, muss erstmal ausgelassen werden. Das ist ja eine Vernichtung in dem Sinne, wie Marx das meinte. Also Vernichtung, einfach die Argumente des Gegners vernichten und aufheben durch die eigene Position. So irgendwie glaube ich, dass Marx das vielleicht geschrieben hat, aber egal. Also, ja, dieser Wille zur Macht. Und zum Beispiel mit dem Feminismus, ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Das ist halt dieser eine Punkt, wo ich immer natürlich zittern muss und mich hinterfragen muss und fragen muss, mein Gott, was warten da für Angriffe auf mich, wo ich mich hier als Feminist deklariere, aber sowas wie die Gendersprache dann ablehne und wie werde ich dann da kritisiert werden dafür, wie werde ich da hinterfragt werden. Aber genau diese Angst muss ich jetzt ja eigentlich nicht mehr haben, weil mir jetzt schon klar ist, es ist schön, wenn ihr mich kritisieren wollt, dann bin ich darauf ja gespannt. Aber ich kann es ja alles dann wieder hier richtigstellen und widerlegen im Podcast. Also das ist einfach diese grundlegende Machtposition, wo ich jetzt auch sage, ich habe keine Angst mehr, mich als Feminist zu bezeichnen. Das hatte ich halt so die letzten Jahre vielleicht noch, weil ich da auch schon diese Einstellung hatte, aber immer gedacht habe, ist halt nicht so kompatibel mit dem liberalen Mainstream-Feminismus heutzutage, was meine Vision des Feminismus ist. Aber okay, dieser liberale Feminismus interessiert mich jetzt ja auch gar nicht mehr, weil ich hier ja in der Lage bin, meine eigene feministische Theorie auszuarbeiten. Und noch ein Punkt hierzu. Mein feministisches Engagement geht einfach schon sehr weit zurück, bis in den Kindergarten. Damals gab es halt diese sexistische Schematisierung da, dass im Kindergarten die Jungs alle diese eine Kampfsportart machen sollten. Also man musste wählen zwischen zwei Sportarten, einmal eine Kampfsportart und das andere Ballett. Und alle Kinder im Kindergarten mussten sich da irgendwie einordnen, aber scheinbar war es seit eh und je halt so gang und gäbe, dass die Mädchen immer Ballett gemacht haben und die Jungs den Kampfsport Capoeira. Aber mein Bruder und ich, wir haben uns das angeschaut mit Capoeira und das war einfach alles zu wild. Ich kann mich dann sogar noch erinnern, wie da Jungs so Räder geschlagen haben. Einmal quer durch die ganze Halle irgendwie, also immer so ein fortgesetztes Rad geschlagen haben. Und das fand ich einfach ein bisschen brutal, da haben wir uns dann entschlossen, zum Ballett zu gehen und als einzige Jungs dort Ballett zu üben. Und dann gab es da auch Aufführungen, wo wir dann im Mittelpunkt waren, weil wir halt die beiden einzigen Jungen waren und dann irgendwie die Mädchen so an der Hand führen durften, beziehungsweise irgendwie da, ja, die Mädchen an der Hand nehmen und dann einmal im Halbkreis sich umdrehen, das weiß ich nur noch so ein bisschen. Aber das wollte ich nur anführen, um zu sagen, ja, dieser feministische Kampf, der ist tief in meiner Biografie verwurzelt und ich werde mich hier nicht davon abbringen lassen, dadurch, dass halt auch noch andere Richtungen des Feminismus gibt, sondern ich entwickle hier ja meine richtige feministische Strömung. Und das ist es, was ich mit diesem Machtgefühl meine. Das ist einfach eine unglaubliche Macht, hier an den Produktionsmitteln zu stehen. Dieses Podcast-Mikrofon und der Podcast bei Podigy, das sind ja diese medialen Produktionsinstrumente. Und ich bin einfach der Besitzer. Ich bin hier praktisch in der Bourgeoisie-Position, hier einfach meine Meinung verbreiten zu können. Ja, die Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Das ist klar ein Bonmot. Aber ich fühle auch einfach diese Macht. Ja, ist egal. Völlig egal, was ihr da schreiben könnt. Deshalb schreibt auch gern sehr kritisch und hämisch oder pointiert oder ja, wie auch immer. Also bitte hier keine falsche Zurückhaltung beim Kritisieren, sondern es ist ja wirklich so, dass ich weiß, niemand wird mir diese Machtposition hier wegnehmen können. Ja, aber jetzt genug davon. Ich bin hier noch überhaupt nicht so weit vorgedrungen, wie ich wollte. Es gibt so viel zu besprechen. Und wir haben ja gerade mal ein bisschen was abgehandelt von Luhmann, Nietzsche. Ja, kommen wir am besten hier zum Aufwachen-Podcast. Und da wollte ich dann ja auch ein Lied dazu spielen, um nochmal klar zu machen, was mir der Aufwachen-Podcast bedeutet. Ah ja, dieses eine Lied, ja. Dieses Lied, also Killer Queen. Da sage ich klar, der Aufwachen-Podcast ist meine Killer Queen in der Podcast-Landschaft. Und es fühlt sich an wie ein Loch im Herz, wie ein Stück von mir selber, das jetzt fehlt, wo nicht mehr da ist. Und das habe ich ja nur zum Ausdruck gebracht in der letzten Folge, wo ich so gepöbelt habe gegen Thilo und Stefan. Ja, ich finde Pöbelei auch einen richtigen Begriff, denn wie Marlon Krohn in seinem Hassbuch schreibt, das Internet ist halt der Sammelplatz für den Pöbel. Dort zu kommunizieren im Internet kann also nur heißen, zu pöbeln. Das fand ich einleuchtend. Ja, natürlich, da kann jeder teilnehmen im Internet, aber es ist halt kein so abgeschlossener, privater Schauplatz, wo man sich mit Freunden trifft und wo man sich Nettigkeitsregeln unterwerfen kann, sondern es ist wirklich dieser Kampfplatz, dieser öffentliche. Und wer sich dahin begibt, dem muss halt klar sein, ja, da wird gepöbelt. Und deshalb, meine Kritik letztes Mal war ja auch völlig unfundiert und ich wollte da überhaupt nicht ins Detail gehen. Thilo und Stefan das so vorzuwerfen, dass sie hier nicht, dass sie hier meine kommunistische Bildung gehemmt haben, das war sicher richtig, aber ist halt überhaupt nicht der zentrale Kritikpunkt am Aufwachen-Podcast. Also das, was ich so zu hassen gelernt habe am Aufwachen-Podcast, ist halt vor allem diese Herdenmoral, die ich jetzt hier auch nicht weiter beschreiben will, aber einfach das, was Nietzsche da herausgearbeitet hat, dass man nah bei der Wärme der Herde bleiben will. Und ja, ich sehe einfach diese Notwendigkeit nicht, immer so eine Moral, so eine Handlungsempfehlung bereitzustellen. Warum will man da sich so distinguieren, sich so abgrenzen und sagen, ah nee, die jetzt außerhalb sind, die gehören ja irgendwie nicht dazu. So, die Diskussion mit dem libertären Martin, hatte ich ja auch schon in Folge 14 erwähnt, die war ganz gut, aber ich fand die ganze Herangehensweise auch schon bezeichnend, wie wenn man da mit so einem Aussätzigen jetzt spricht, mit einem Libertären. Was klar, Libertarismus ist vom inhaltlichen politischen Meinungsbild ist auch eine absurde Position, aber trotzdem fand ich es noch viel absurder, wie damit umgegangen wurde auf Seite des Fernsehpodcasts. Ja, wie eine Art Aussätziger, der da jetzt eingeladen wird. Und ein Außerirdischer. Und ja, das ist vielleicht diese grundsätzliche Angst, zu weit sich wegzubewegen von der Herde. Und Stefan musste dann in der nächsten Folge auch nochmal darauf zurückkommen. Ja, er hat gute Rückmeldung gekriegt über das Gespräch mit Martin, mit dem Libertären. Nicht über den Libertarismus, sondern über das Gespräch über den Libertarismus. Also hat er ja auch nochmal angefangen. Gut, zum Glück sind nicht viele Leute überzeugt worden zum Libertarismus, also für die falsche Moral. Aber ja, das Sprechen darüber, das darf immerhin noch sein, dass man hier so kontroverse Positionen zulässt. Also ja, da spürt man halt so, wie wichtig es zu sein scheint, dass diese Herde irgendwie beisammen bleibt. Ja? Und das finde ich absurd, das finde ich einfach grundsätzlich trägt das dazu bei, eben nicht Wissen zu schaffen oder irgendwie zur Wahrheit vorzubringen, sondern das geht ja wirklich nur in der Dialektik, wie ich meinte in Folge 24 mit den Juden, die sich die ganze Zeit streiten. Damals die Gelehrten, die Rabbiner, hatten das schon entdeckt, das Prinzip. Und das ist halt, was Thilo nicht verstehen kann, beziehungsweise anscheinend nicht verstehen kann, weil er dann ja das Ende des Aufwand-Podcasts damit begründete, dass er meinte, ja, Stefan und er hätten sich so immer wieder so sehr gestritten und da sei für ihn einfach die Grenze überschritten. Bei manchen Punkten kann man nicht mehr zu einer gemeinsamen Position kommen. Und es wäre besser, sagt Thilo dann, es wäre ja besser, jetzt noch auf eine schonende und einträchtige Weise Schluss zu machen, als dass das alles dann irgendwie gipfelt in einem großen Streit und man sich dann praktisch bei verlaufender Kamera trennt und dann der Podcast komplett endet. Also das ist ja wirklich eine absurde Position. Natürlich wäre so ein Streit, so ein großes krachendes Ende, wäre natürlich viel schöner gewesen für den Aufwand-Podcast und viel angemessener und vor allem auch viel dienlicher zur Produktion von neuem Wissen oder überhaupt von unterhaltsamem Material. Also ja, immer wieder dieses Spannungsfeld Podcasts, Wissen oder Unterhaltung. Aber ich sag, keins von beiden kann so wirklich erreicht werden, wenn man von vornherein auf die Dialektik verzichtet und wie Thilo sagt, ja, aber das wäre irgendwie ein Makel, wenn man da nicht zu einer gemeinsamen Position findet, sondern ist doch völlig logisch, dass man da eine Dissonanz bestehen lassen muss. Also, dass da halt unterschiedliche Positionen gibt und ja auch geben muss, allein damit das mal so dasteht und ein kritischer Leser, ein kritischer Hörer dann die Position eines mündigen Hörers einnehmen kann. Ich merke ja auch an mir, dass mir viele Dinge erst klar werden nach dem Hören oder beziehungsweise das in vielen Folgen, zum Beispiel Folge 12 über Wellbeck und sein Text, dass da noch so viel drinsteckt, so viele Erkenntnisse, die ich noch gar nicht vollzogen habe. Also ich meine, die ich erst vielleicht noch mit der Zeit so völlig vollziehen kann. Erkenntnisse dadurch, dass ich es immer wieder höre und mir selber anhöre, meinen eigenen Podcast. Genau. Und das, der Widerspruch ist doch also das Grundelement des Podcasts. aber das scheint für Thilo nicht so einleuchtend zu sein. Aber ja, ich sag halt nur, meine Kritik letztes Mal hat sich ja einfach nur darauf gerichtet, auf diese diffuse Hoffnung, dass es doch noch eine Wiedervereinigung geben könnte beim Aufwachen-Podcast. Denn es ist ja so, dass er einfach der beste Podcast im deutschsprachigen Raum war. Und ja, jetzt ist mir halt einfach die Lust vergangen seit letztem Sommer, seit es ihn nicht mehr gibt. Ich wollte ja mir selber nur mal eine Auszeit nehmen für ein paar Monate und dann wieder einsteigen in den Aufwachen-Podcast, aber dann gab es ihn gar nicht mehr. Und was soll ich machen? Also ich weiß nicht, ohne diesen Podcast hat das alles auch keinen Sinn mehr. Aber okay, zumindest meinen eigenen Podcast kann ich weitermachen. Also was ich meine, einfach diese Hoffnung auf die Wiedervereinigung, da vielleicht einen Anstoß zu bewirken bei Thilo und Stefan, das war es halt, was mich da getrieben hat. Die Wiedervereinigung war natürlich ein Fehler auf der politischen Ebene, ja, das sage ich ganz klar, die DDR so abzuschaffen, das war nicht so nett. Aber natürlich auf der Podcast-Ebene wäre es der richtige Weg, sage ich. Und ich würde mich darüber freuen, auch über Hans, wenn der wieder teilnimmt. Nur sage ich bei Hans halt, wäre grundsätzlich besser, da mit so einer gewissen Demut reinzugehen. Also ich hatte das Gefühl, dass er so den Anspruch hatte, den Podcastern dann beizubringen, wie man richtig Fernsehen macht. Aber es wäre doch eher darum gegangen, dass er von ihnen lernt, wie man richtig Podcasts macht. Also da wäre so eine grundsätzliche Umkehrung der Position nötig gewesen. Genau, dass Hans hier was lernen kann, was er jetzt seine ganze Laufbahn falsch gemacht hat als Journalist. Denn er hat ja was falsch gemacht, sonst würden wir ja nicht so ein Mediensterben erleben und die Podcasts sind jetzt ja die aufstrebenden Medienkanäle. Also deshalb einfach diese Umkehrung, ja. Aber ansonsten fand ich es ja auch ganz gut, dass Hans dabei war und fand halt seine Bemerkung inhaltlich nicht so gut, aber das, aber ich habe ja auch schon viele Anekdoten erwähnt, dass eine mit dem Fuchs und dem Traum diese Fabel war. war sehr erhellend für mich. Also der Fuchs, der da so durch den Wald streunt und ein paar Trauben sieht, die viel zu hoch hängen, um da ranzukommen, aber er hätte eigentlich Hunger, und dann steht er da so begierlich vor den Trauben und kommt dann aber zu dem Beschluss, nein, diese Trauben sind ja sowieso verdorben, die Trauben sind sauer, also weil er nicht hinkommt, sagt er sich dann, ja, die Trauben sind gar nicht so begehrenswert, die würden mir ja gar nicht schmecken. Und das ist es, was Robert Pfaller ja mit dem Beuteverzicht beschreibt. Man findet so eine Erklärung, warum es jetzt doch besser ist, auf das eigentlich doch begehrenswerte Gut zu verzichten, also diese Trauben. Und man sagt sich so, okay, also die sind ja von vornherein eigentlich doch gar nicht so begehrenswert, die sind ja sauer, diese Trauben. Das faszinierend, eine Fabel von Aesop, denke ich, auch von den alten Griechen vielleicht. Ja, und das war ein Beitrag von Hans, wofür ich sehr dankbar bin, und ich sage ja auch Hans, sehr willkommen im Podcast, aber halt vielleicht ja grundsätzlich das mal überdenken, was ich da meinte, und grundsätzlich einfach mal vor allem die alten Aufwachen-Folgen nachhören von 2015-16, und die Erkenntnisse, die darin gemacht wurden, die sollte man halt mal zur Grundlage nehmen für die weitere Diskussion. Und ich finde es falsch, dass Hans dann einfach so eingestiegen ist und hier meinte, er kann das jetzt mal so erklären. Da habe ich einen gewissen Widerstand gespürt in meinen Ohren. 2017 war es, im April etwa, das weiß ich noch genau, weil ich da auch auf Reisen war in den Pyrenäen in Frankreich. Und ich weiß genau, dass da der erste Auftritt von Hans im Aufwachen-Podcast war. Da habe ich dann den Podcast gehört, als ich auch eine kleine Wanderung, einen kleinen Spaziergang gemacht habe, den Berg hoch. Und ja, es war gerade ein sehr steiniger und steiler Pfad, auf dem ich war. Und da war dieser Moment, wo ich meinen Ohren nicht mehr trauen konnte, sowas zu hören im Aufwachen-Podcast. Also ich weiß nicht mehr, was konkret, aber einfach, es war einfach dieses Gefühl, dass da jetzt jemand weit, kilometerweit hinter den Erkenntnisstand zurückgeht, der doch eigentlich schon lang etabliert war im Aufwachen-Podcast und der eigentlich, ja, wo man eigentlich nicht mehr hinter zurückgehen sollte. Also ja, dieses Gefühl, dass da einfach ein Element reingekommen ist in den Aufwachen-Podcast, das ein bisschen zu sehr am Differenzieren, am Kritisieren sich aufhängt. Und aber reden wir nicht zu lang hier, nicht zu langes Vorspiel. Ich wollte das ja nur machen, um diesen Song hier anzukündigen. Killer Queen, der halt auch ausdrückt, was mir jetzt fehlt und wie ich leide, weil der Aufwachen-Podcast nicht mehr da ist. Aber die Podcast-Landschaft scheint einfach weiterzugehen. Aber es kann eigentlich nicht weitergehen nach dem Ende dieses einzigartigen Podcasts, sag ich. Können wir nicht einfach zur Normalität übergehen? Also ich zumindest nicht. Und ja, dieser Song kann es ganz gut ausdrücken, was ich da spüre, was da für eine Lücke ist, was für eine Zerrissenheit und was für eine Weinerlichkeit auch, ja? Die Stimme hier, die wir gleich hören, ist dann auch an manchen Stellen weinerlich. Und ich will da auch einstimmen in dieses Klagelied und sagen, it's okay, I don't mind if you're gone. Das habe ich ja nur letztes Mal zum Ausdruck gebracht. Ja, I don't mind. Ich wollte das mir irgendwie so einreden, dass mich gar nicht bedrückt, dass mich gar nicht trifft, wenn der Aufwachen-Podcast jetzt nicht mehr da ist. Aber es trifft mich natürlich schon. Und dieser Song hier zeigt gleich, wie tief. Viel Spaß damit, Killer Queen. Und los.
She's a good girl. She's a killer queen. Beneath her, I will never shine. I'll never hold her. Hold her hand happens again. I'll never see her live like this. It's alright if you're my lady, you're a killer queen. And I don't mind, you make me crazy. And it's alright if you're my lady, you're a killer queen. And I don't mind, you make me crazy. Goodbye. I called you up sometimes. I told you that I miss you, babe. And you were stuck inside my head. Oh, and then you told me, baby, you can say everything you have to say, okay? Let it be and start to pray. And you will never see me again. You never hold. Another love, another man. And it's alright, you're my lady, you're a killer queen. And I don't mind, you make me crazy. And it's alright, you're my lady, you're a killer queen. And I don't mind, I don't mind, and I don't mind. It's alright, it's okay, I don't mind if you're gone, you're away. It's alright, it's okay, I don't mind if you're gone, you're away. It's alright, it's okay, I don't mind if you're gone, you're away. It's alright, it's okay, I don't mind if you're gone. It's alright, if you're my lady, you're a killer queen. And it's alright if you're my lady, you're a killer queen. And I don't mind, I don't mind, and I don't mind.
Ja, das war Killer Queen und die Band, weiß gar nicht, wie die heißt, aber egal, Philbo Riva. Okay, Philbo Riva hatte ich auch nicht so gekannt, aber ich finde es einfach ganz passend, um hier meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Aber genug davon, der Aufwachen-Podcast, ob der nochmal von den Toten auferstehen wird, steht in den Sternen. Die Sterne, was symbolisieren die eigentlich? Geben die uns so ein Zeichen von Liebe, ein kosmisches Licht, das da zu uns durchdringt? Ein Zeichen, dass da etwas ist, irgendwas soll uns übermittelt werden. Ich muss ja mal nochmal auf die Liebe zurückkommen. Zuerst mal dachte ich mir, okay, in Folge 24 habe ich dieses Lied gespielt, Adam und Eva von einem argentinischen Sänger. Und das habe ich dann gar nicht so übersetzt oder gesagt, worum es darin geht. Deshalb kann ich mir das hier mal ganz genau vornehmen und vorlesen, ja. Ich kann ja ein bisschen Spanisch, gut Spanisch, und kann es hier erstmal auf Spanisch vorlesen und ein bisschen übersetzen. Also da hieß es ja, acércate, deja la duda, la noche fría per conmigo igual segura, despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura, de tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia, la alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Genau. Da habe ich jetzt, hat mich einfach schon mitgerissen, ein bisschen zu singen. Hier wird also gesagt, komm zu mir, lass den Zweifel mal beiseite. Die Nacht ist kalt, aber an meiner Seite trotzdem sicher. Löst dich ab von der Bitterkeit. Lass die Bitterkeit hinter dir. Und lass mich dich zu deiner angemessenen Höhe geleiten. Llevarte a tu debida altura. Ein sehr schönes Wort hier. Debida kann ich nicht so genau untersetzen, aber angemessen das, was dir so zugesteht. Da will ich dich hingeleiten zu deiner Höhe. Und welche Höhe? De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. Die Höhe deiner Verrücktheit, deiner Ideen, deiner Kultur und deiner Wissenschaft. Das ist ja wunderschön. Werde ich diese Höhe erreichen? Das weiß ich nicht. Aber diese Nacht, in dieser Nacht, heute Nacht, wirst du mir nicht entkommen. Heute Nacht werde ich nicht sparsam sein an Wörtern, no me guardo las palabras, werde ich die Wörter nicht zurückhalten. Ich habe immer davon geträumt, so eine Nachtwache, so eine durchwachte Nacht zu erleben und dass ich dir was erzählen muss, dass du mir nicht entkommst, dass ich meine Wörter nicht mehr verstecke. Und ja, genau, so geht hier der Vorrefrain. Dann kommt der Refrain Estribillo auf Spanisch. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Wir werden eine Sünde haben, wie Adam und Eva. Wie zwei Diebe werden wir ein Geheimnis haben, das wir gut hüten. Ein Weg und ein Ziel des Gesichertes, wo sich diese Flüchtlinge lieben werden. Also Fugitivo heißt sowas wie auf der Flucht sein, nach einem Raubüberfall zum Beispiel. Genau, also wie Adam und Eva irgendwie ein Geheimnis haben, ein Destino, ein Ziel, ein Schicksal. Ja, und die nächste Strophe, gut, ist auch sehr schön. Aber ich glaube, die muss ich jetzt nicht mehr vorlesen. Ich finde das halt wunderschön hier mit diesem Pre-Estribillo. De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Das passt halt hier zum Podcasten. Ja, natürlich halte ich hier nicht hinterm Berg mit meinen Worten und ihr könnt mir da gewisserweise auch nicht entkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zumindest solange ihr nicht auf den Pauseknopf drückt, seid ihr mir hier ausgeliefert. Interessant. Aber das war es dazu. Adán y Eva wollte ich hier nur nochmal kurz übersetzen. Ich fand das einfach so wunderschön. Llevarte a tu debida altura, dich zu deiner angemessenen. Am besten google ich hier nochmal kurz, was debida jetzt wirklich heißt. Zu deiner angemessenen Höhe dich geleiten. Irgendwie muss man das noch besser übersetzen können. Debida altura. Also hier sehe ich bei leo.org debido richtig ordnungsgemäß gebührend, gebührend, das ist ein angemessenes Wort hierfür, gebührend schicklich, ja, genau, das ist es. Lass mich dich auf deine gebührende Höhe bringen, die Höhe deiner Verrücktheit, Kultur, Wissenschaft und deiner Ideen. Okay, genug jetzt von diesem Lied. Ja, vielleicht ein bisschen paradox, das hier nochmal aufzugreifen, wobei eigentlich ja logisch das englische Lied gerade habt ihr alle sicher selber auch verstanden. Da muss ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Und jetzt wollte ich hier auch langsam zum Ende kommen, wenn es überhaupt geht. Ich dachte halt, ob ich nochmal ein Gedicht von Michel Houellebecq vorlese, weil so schön war letztes Mal. Und vielleicht kann ich hier auch ein bisschen Französisch lesen, was ich viel schlechter kann als Spanisch, aber so ein paar Brocken sind halt hängen geblieben aus der Schule. Weiß gar nicht, wie schlecht oder gut meine Aussprache da noch ist. Aber ja, warum nicht? Warum nicht dieses Gedicht vorlesen? Das finde ich interessant hier. Das hat keinen richtigen Titel. Hier auf Seite 183 dieser Gedichtsammlung von Michel Houellebecq. Das lese ich. Ich versuche mich mal hier am Französischen. Quand la pluie tombait en rafale sur notre petite maison, nous étions à l'abri du mal, blottis auprès de la raison. La raison est un grand chien tendre, et c'est l'opposé de la perte. Il n'y a plus rien à comprendre. L'obéissance nous est offerte. Donnez-moi la paix, le bonheur, libérez mon cœur de la haine. Je ne peux plus vivre dans la peur. Donnez-moi la mesure humaine. Ah, wunderschön hier diese Reime. Da lese ich das auf Deutsch vor. Wenn der Regen in Sturzbächen fiel auf unser kleines Haus, waren wir vor dem Bösen geborgen, zusammengekauert nahe der Vernunft. Die Vernunft ist ein lieber dicker Hund und das Gegenteil des Verlierens. Es gibt nichts mehr zu verstehen, der Gehorsam ist uns geschenkt. Gib mir Frieden, Glück, befreit mein Herz von Hass, ich kann nicht mehr in der Angst leben. Gebt mir das menschliche Maß. Ja, Vernunft ist also ein lieber dicker Hund und man kaut sich da zusammen. Das kann man sehr schön auch auf diese Herdenmoral beziehen, die ich da angesprochen habe. Das Gegenteil des Verlierens. Aber ich sage halt, ich stehe vielleicht eher auf dieser Seite des Verlierens. Und gerade auch deshalb diese Faszination für den Kommunismus, weil er ja scheinbar besiegt wurde, dann 1989, aber für mich ist das halt noch nicht zu Ende damit. Und die Vernunft, der Gehorsam. Aber jetzt richten wir unser Augenmerk auf diese eine Zeile hier. Libérez mon cœur de la haine, befreit mein Herz von Hass. Wie sinnvoll ist dieser Wunsch hier überhaupt, vom Hass befreit zu werden? Oder ist der Hass nicht vielmehr was Produktives? Folgen wir da mal Marlon Kohns Spur. Und hier hat er ein sehr schönes Interview gegeben auf der Seite novellero.de. Da geht es wohl um Bücher. Ja. Hier ganz am Ende lese ich nochmal vor aus diesem Interview. Was ist deiner Meinung nach die Lösung, damit Hass als Symptom erst gar nicht mehr so stark auftritt? Da sagt Kohn, naja, wir alle hassen ja vieles. Eben auch im Netz, ich weiß nicht, wo da jetzt das besondere Problem sein soll. Höchst uninteressante Leute labern höchst uninteressanten Stuss. Das wird dann soziale Medien genannt. Wer da keinen Hass empfindet, muss mal dringend zum Arzt. Also Hass an sich ist ja erstmal ziemlich harmlos. Den gibt's ja überall bei allen als Gefühl. Gut, zu diesem Punkt hier... Also ja, ich empfinde da auch Hass bei dem, was ich da lese auf Twitter. Und ja, jetzt war es halt so schön, da meinen ersten Follower zu haben. Ja, Marlon Kohn folgt mir jetzt auf Twitter. Aber wenn ich da halt Twitter aufmache und da mal so durchscroll, da ist es so, als wäre ich da in eine Matrix reingezogen. Da werde ich irgendwie in so einen Sog, in einen Strudel gezogen und es ist wirklich ein grauenhaftes, ekelerregendes Durcheinander. Und vor allem auch so ein Monster mit Tentakeln, habe ich das Gefühl, das mich dann greifen will und das mich damit reinziehen will in diesen Sog und in dieses, ja, in diese Jauchegrube, wie Krohn hier die Massenmedien klassifiziert. Also ja, es ist einfach eine Grube, in der ist viel Scheiße drin. Und ich habe dieses Gefühl, da soll ich reingezogen werden. Auch wenn ich immer Facebook aufmache, dann habe ich einfach nach 5 Minuten das Gefühl, dass da sowas Giftiges zu mir durchsickert, dass da irgendwie, ja, es ist wirklich, man muss hier wirklich in physiologischen Begriffen sprechen, dass da ein Gift meinem Körper zugeführt wird und das den Körper schwächen soll. Also, ja. Und ich sage, das beziehe ich nicht so auf einzelne User, auf einzelne Tweets, sondern es ist wirklich dieses Zusammenspiel von dem System des Mediums Twitter oder Facebook und dann die User, die Shitstorms, die sich entwickeln. Diese Shitstorms, diese Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Da habe ich halt immer diese Angst, dass ich dann schon wieder die nächste Sau sein könnte, die morgen durchs Dorf getrieben wird. Aber ja, vielleicht ist ja auch gar nicht so schlimm. Dieser Podcast hier, dem wird es vielleicht auch gut tun, mal so durch Twitter getrieben zu werden. Und warum nicht? Mehr Aufmerksamkeit, endlich mal eine Reaktion auf mein Werk hier. Aber ja, also ich habe da halt das Gefühl, auch unabhängig vom Podcast, das ist was auf Twitter, das greift mich persönlich an, irgendwie das geht schon an meine Nervensubstanz, wenn ich das nur alles lese oder nur mal kurz für 3 Minuten da durchschaue, was da los ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch da die falsche Filterblase eingestellt, zu viele Stalinisten, aber nee, ich glaube, da ist einfach grundsätzlich was falsch hier am System Twitter und das müssten wir mal abschaffen. Natürlich würde der sozialistische Staat hier auch hart durchgreifen und das verstaatlichen, also es kann ja wohl nicht sein, dass sowas dann privatisiert ist, wo eigentlich Öffentlichkeit stattfinden könnte, wenn man es gut regulieren würde, aber das ist einfach halt nur ein Medienkonzern Twitter, der dafür da ist, Profit zu generieren. Es gab da diese schöne Stelle bei Jan Böhmermann, den ich sonst nicht so schätze, aber an der Stelle hat er das gut aufgearbeitet, wie das war mit der Bundesliga, dass die dann wieder ihren Betrieb aufnehmen durfte letztes Jahr. Da hat wohl auch die Bild-Zeitung ihre Finger im Spiel gehabt und der Bild-Zeitungsredakteur das so wunderbar offen ausgeplaudert, dass er sagte, ja, natürlich ist auch schlecht für unsere Auflage, wenn der Ball nicht rollt, dann kaufen die Leute ja keine Zeitung, weil es keinen Sportteil gibt oder nicht so interessant ist. Also die Bild und auch die Sportbild brauchen natürlich dieses Spektakel Bundesliga, um überhaupt sich selbst auch wirtschaftlich über Wasser zu halten können. Also überhaupt mal eine angemessene Anzahl von Exemplaren verkaufen zu können. Und ohne Fußball sieht es dann halt düster aus. Und das ist einfach dieser objektive ökonomische Zweck, auf den diese Medienunternehmen immer gerichtet sind. Egal, ob jetzt die Bild oder andere Medien, vielleicht selbst die Öffentlich-Rechtlichen, passen sich immer mehr diesem Schema an, wenn es einfach so ein totalitäres Konstrukt ist, das sich da durchsetzt als das einzig Wahre. Aber das wollte ich eigentlich nicht auf die Öffentlich-Rechtlichen beziehen, sondern einfach sagen, ja, es ist wunderbar, wie offen dieser Redakteur es da ausgeplaudert hat, um was es geht, einfach nur ökonomischen Profit zu erwirtschaften und der Umweg über die Konsumenten, über die Leserinnen und Leser ist dann ja wirklich, der wird halt so gemacht, aber es hat keinen tieferen Zweck, da irgendwie Leute aufzuklären oder irgendwie Wissen zu produzieren oder für Öffentlichkeit zu sorgen, für demokratische Kontrolle. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Das war eine gute Stelle bei Jan Böhmermann, wo er das so aufgearbeitet hat, dass hier also die Bild-Zeitung auch noch sich dafür eingesetzt hat und das dann mit ermöglicht hat, dass die Bundesliga dann wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen konnte. Gut, den Clip sollte ich vielleicht auch mal ausschneiden und dann klippen. Aber hier waren wir beim Hass. Ja, Hass, also die Bild ist natürlich genau wie Twitter einfach nur auf monetären Gewinn ausgerichtet. Was sagte Kron dann hier weiter in dem Interview? Genau, ist mal diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen Morden und also rassistische oder rechtsradikale Morde wie an Walter Lübcke. Das wird heute alles auch unter Hass subsumiert, was einfach verharmlosend ist. Also es ist ja wohl nicht das Gleiche, wenn jemand ein Hassgefühl empfindet und bei Twitter irgendeinen Pöbelkommentar schreibt, wie wenn jemand jetzt einfach natürlich auch einen gewissen Hass empfindet auf Walter Lübcke, aber dann zur Tat schreitet und wirklich zum Mörder wird. Also das ist schon nochmal eine Differenzierung, die an der Stelle extrem wichtig wäre, dass nicht alle Phänomene hier auf den Begriff Hass einzuebnen. Und wenn man so differenziert, dann kann man in der Tat sagen, Hass ist doch erstmal was Produktives. Wir alle hassen irgendwie. Ja. Genau, ich lese ja einfach mal vor. Man will immer die großen Gefühle Hass, Neid, Gier und so weiter, auf die man das Gesellschaftliche runterbringt. Deshalb ist es für mich auch so ein Irrsinn, dass plötzlich Gewalttaten, Morde, Faschismus und so weiter alles unter Hass abgestempelt wird. Weil diese Sachen finde ich nicht so harmlos wie den bloßen Hass oder wenn jemand einen anderen im Netz anpöbelt. Aber es gibt da eine Tendenz von Liberalen, sowohl Linken als auch Rechten, diese Phänomene, also irgendwelche Pöbelkommentare einerseits und andererseits Morde von Rassisten, in einen Zusammenhang zu stellen und als ein Komplex darzustellen, nämlich als Hass, und sich diesen Zusammenhang vorzustellen als Ursache-Wirkung. Also das unhöfliche Twittern soll zur direkten Folge haben, dass Terror gegen reale Menschen, Gewalt ausgeübt werde. Dass minutiös geplante Terroranschläge oder kaltblütige Morde schon als Hass verharmlost werden, zeigt ja, wie begriffslos diese ganzen Akteure sind, die sich hier seit Jahren über den Netzhass beschweren. Das sind oft Intellektuelle, deren Metier angeblich die Sprache ist und die diese deshalb überbewerten. So sind dann Worte an Taten schuld, nicht mehr Täter. Oder die Technologie Internet, nicht einzelne Subjekte, die im Kapitalismus, also in Konkurrenzgesellschaften, das heißt im Zweifelsfall unter Bedingungen der Vernichtungskonkurrenz, also in Gewaltstrukturen vergesellschaftet wurden. Das ein bisschen verschlungen hier, aber inhaltlich sehr stark. Er sagt also, diese Individuen, diese Subjekte in unserer Gesellschaft heute, die wurden ja so im Kapitalismus sozialisiert, also unter Konkurrenzstrukturen, Gewaltstrukturen, Vernichtungskonkurrenz, schreibt er hier. Und das wäre dann vielleicht eher mal als Ursache für den Hass anzusetzen, als jetzt eine neue Technologie wie das Internet, weil Hass gab es ja auch schon vor dem Internet. Und gut. Okay, aber jetzt gibt es hier nur noch eine Stelle, die ich unbedingt vorlesen muss. Das sind wir ganz am Ende dieses Interviews. Ah, das ist aber auch wunderschön hier, was er hier schreibt, sagt. Lese ich einfach mal nochmal weiter. Als Ganzes müssen wir hier diese Antwort von Marlon Kron lesen. Jedenfalls bezweifle ich, dass so unbedarfte Aktionen wie gegen den Hass oder organisierte Liebe, Kampagnen, das gibt es ja wirklich, die Lösung sind. Aber genau nach solchen rein aktivistischen, 0, nichts bringenden Lösungen steht solchen liberalen Handeln der Kopf. Das sind alles nur Instrumentarien, um die eigene Armseligkeit zu normalisieren. Man will einstmals als berechtigte Einsprüche verstandene Kommentare von vornherein als ungültig abstempeln, weil sie einer als Normalität behaupteten Atmosphäre der Liebe oder Nettigkeit nicht entsprechen. Diese Nettigkeitskartelle sind sowieso das Allerschlimmste. Die sehen, es gibt einen tendenziellen Fall der Nettheitsprofitrate und versuchen dagegen anzugehen, indem sie Preispolitik gegen den Hass betreiben und ihn damit zu entwerten versuchen. Diese Leute machen aus ihrer Not, also Dummheit, eine Tugend, also Moral. Das fand ich hier sehr stark. Die Nettigkeitsprofitrate, ja, das geht ja auf Marx zurück, kenne ich gar nicht genau, was Marx meinte mit dem tendenziellen Fall der Profitrate, aber hier ist intuitiv ganz gut zu begreifen, denke ich, dass Nettigkeit exzessiv angewendet wird dann ja auch irgendwann harmlos oder langweilig und Die sehen also, für meine eigene Nettigkeit werde ich hier nicht mehr so entlohnt, kriege hier nicht mehr so viel soziale Anerkennung. Was kann ich also machen? Ich muss gegen den Hass pöbeln, gegen den Hass jetzt hetzen und dem unterstellen, der wäre so schlimm. Also Preispolitik gegen den Hass, also der Wert des Hasses soll so weit runtergebrochen werden, damit die Nettigkeit umso höher strahlt. Das ist ein sehr schöner Gedanke hier von Krohn. Und für mich einfach ganz klar hier zu sagen, nee, Nettigkeit ist auch gar nicht so gut, sondern der Hass ist es wirklich, der produktiv ist. Und ich hasse ja auch diese Gesellschaft, wie ich gesagt habe, ja okay, vielleicht gibt es die doch, anders als in der letzten Folge behauptet, aber wenn es die gibt, dann hasse ich die auf jeden Fall. Das ist für mich mal ganz klar, weil da ist halt dieses Problem mit dem Kapitalismus und das ist einfach nicht akzeptabel hier, dass sich alles danach richten soll, nach dieser Profitrate und Profitmaximierung. Da komme ich mir einfach vor wie in der Matrix. Da bin ich nur noch der Sklave dieses Systems und da sage ich, da hasse ich mal. Und ich hasse auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt außer Mal und Kron, hasse ich zumindest euch, wenn ihr einfach das Gefühl habt, da euch damit abfinden zu können und da nichts dagegen tun zu müssen. Also da, ja, das sage ich hier ganz offen. Und ja, ich muss Mal und Kron da einfach ausnehmen, weil es war so ein metaphysischer Moment, ein Zufall, als er mir das schrieb auf Twitter, dass er jetzt meinen Podcast gehört hat und ihn gut fand. Da habe ich gerade auch an ihn gedacht und habe genau daran gedacht, dass ich eigentlich dieses Gefühl habe, alle meine Hörer hassen zu wollen. Natürlich in diesem zärtlichen Sinne verstanden, wie es da auch beschreibt im Hassbuch. Alle Hörer hassen zu wollen, aber da habe ich gerade überlegt, ob ich ihn dann ausnehmen könnte vom Hass und durch seine Nachricht da, was mir natürlich klar, natürlich ist es da viel mehr Liebe, was ich empfinde. Und eine Person muss ich hier aber auch einbeziehen in den Hass, Stefan Schulz, den habe ich ja in Folge 23 ausgenommen von meinem Hass, aber dann ist mir doch klar geworden im Nachhinein, denn gerade ihn hasse ich natürlich, weil er so für mich der einzig oder der ernstzunehmende Teil des Aufwachen-Podcasts ist und er steht halt für diesen Aufwachen-Podcast, also für diesen schrittweisen Verfall der Qualität dieses wunderbaren Podcasts in den letzten Jahren. Also leider ja, auch Stefan, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir deine Kritik da mal zukommen lässt, aber der Hass, der muss doch sein. Das wollte ich hier nur ausprobieren, wie das ist, jetzt hier nicht mehr so zu differenzieren. Letztes Mal hatte ich noch gesagt, nur die Linken wollte ich da hassen, aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich habe dieses Gefühl von Hass in mir und das bezieht sich einfach auf alle, die das hören, außer Mal und Kron. Aber genau, kommen wir deshalb hier zu dem letzten Abschnitt dieses Interviews. Deshalb weiß ich auch nicht, ob das wirklich so erstrebenswert ist, eine hassfreie Gesellschaft oder ähnliches. Symptome sind ja notwendig da. Ich erwähnte schon Lenin. Natürlich könnte eine leninistische Praxis eine Gesellschaft erwirken, in der viele dieser Klassengesellschaftssymptome nicht mehr auftreten und Verhältnisse zu schaffen versuchen, in denen Menschen nicht mehr unter so hässlichen Bedingungen leben müssen, dass sie den Hass als einziges Mittel sehen. Das heißt, man sollte seine Energien, auch die des Hasses, eher darauf konzentrieren, wie man mit diesen Scheißverhältnissen endlich Schluss macht. Das hieße als erstes, dass man mal von diesen ganzen Hippie-Ideen wegkommt und eben Marxist wird. Das wäre dann auch die Art von Wissenschaft, die es mit dem Phänomen Hass adäquat aufnehmen kann. Ich fand es wunderbar, hier zu sagen, mit diesen Scheißverhältnissen Schluss machen. Ja, das ist dieser Hass, den ich auch in mir spüre und wo ich spüre, das ist so produktiv, endlich mal zu sagen, komm, wenden wir es mal nach außen, wenden wir es mal auf die Gesellschaft und sagen einfach mal, es ist aber auch objektiv so, die Verhältnisse sind scheiße und es leuchtet mir nicht mehr ein zu sagen, ja, guck doch mal, wie Stefan das mal sehr treffend ausgeführt hat im Aufwachen-Podcast. Das Erfolgsmodell hier für Merkel ist einfach nur Südeuropa die ganze Zeit so in einer Art wirtschaftlichen Verelendung zu halten, damit die Leute hier in Deutschland dann sagen können, ja, gut, ich arbeite zwar 50 Stunden die Woche, verdiene kaum mehr als Mindestlohn, aber natürlich geht es mir gut, weil schau doch mal nach Spanien, ja, da geht es den Leuten ja noch viel schlechter. Also natürlich geht es mir gut und die Leute hier mucken dann nicht auf, wenn sie sehen, ja, es gibt ja noch welche, denen geht es viel schlechter, okay. Und ja, so könnte man das natürlich immer sagen und sagen, ja, wie kannst du jetzt hier das System so hassen, wo es dir dann noch relativ gut geht im Weltmaßstab. Ja, aber es ist ja genau dieser Weltmaßstab, den man immer mit dazu denken muss und wo ich sage, ja, warum soll ich mich da jetzt so als Vereinzelter, als Einzelner sehen, der halt hier steht und sagen könnte, ja, für mich läuft es ja ganz okay. Aber nicht mal das stimmt ja. Also ich sage auch ganz klar, für mich läuft es nicht okay. Das mit der Lohnarbeit ist erstmal nicht okay. Ich habe auch persönliche Probleme, wo ich jetzt, wo ich natürlich hier nicht so drauf eingehen will, das ein bisschen vermeiden will. Aber wo ich ganz klar sage, ich bekenne mich dazu, ja, auch persönliche Leiden und irgendwelche Probleme, aber die sind halt auch Produkt einfach dieses System, in dem wir da leben. Und ja, da ist einfach grundrichtig zu sagen, komm, machen wir Schluss mit den Scheißverhältnissen, richten wir unsere Energie mal darauf, zu überlegen, wie das überhaupt gehen könnte. Und das ist ja die Grundeinsicht, was Leonie Bremer auch in einem Podcast meinte. Da werden wir vielleicht nochmal zurückkommen. Also Leonie Bremer, die Fridays for Future Sprecherin, hatte da als Tipp, was kann man tun gegen die Klimakrise? Einfach mal darüber reden, auch nur mit Freunden oder Familie darüber zu reden, das ist auch schon ein Handeln. Und das fand ich so wunderbar an ihr, dass sie das begreift, was so viele Leute nicht begreifen, dass das Reden doch schon das eigentliche Handeln ist. Also für sie ist es völlig selbstverständlich, dass sie sagt, ja, natürlich wäre es gut, wir würden jetzt hier mal politisch was bewegen und Gesetze beschließen, aber was ist die Grundlage dafür, dass sich natürlich erstmal dieser Druck bildet im Volk, dass die Leute überhaupt erstmal darüber reden. Es geht nicht so sehr um Aufklärung, um die Wissenschaft, da sage ich ja, okay, Wissenschaft haben wir jetzt eigentlich genug, aber dass sich ja halt so ein Diskurs bildet, das völlig normal ist beim Essen, zu sagen, komm, was ist da eigentlich mit dem Klimawandel? Ich habe gehört, Fridays for Future hat die und die Forderung, das wäre mal die Grundlage dafür, um dann auch wirklich was zu ändern in der Realität. Und das ist ja schon ein reales Handeln, weil Sprechen eben diese Grundform des Handelns ist. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den wir in der nächsten Folge dann hoffentlich auch aufgreifen können. Sprechen gleich Handeln, notiere ich mir hier mal für die nächste Folge. Und dann kann ich vielleicht auch diesen Clip mit Leonie raussuchen, wo sie das sagt in irgendeinem Podcast. Genau. Ja, aber jetzt hatte ich mir vorgenommen, zum Abschluss ein Lied zu spielen, Neighbors von J. Cole, einem amerikanischen Rapper. Aber um das einzuleiten, muss ich hier was vorlesen von Lacan. Jacques Lacan, der französische Psychoanalytiker. Und ich bin hier wirklich endlich mal gestolpert über dieses Buch Jacques Lacan, die Übertragung, das Seminar, Buch 8. Also Lacan hat da seine ganzen Seminare gegeben. Irgendwie an der Uni hat er da halt jedes Jahr ein neues Seminar gehalten. Das wurde dann alles so niedergeschrieben. Wurde wahrscheinlich alles aufgezeichnet mit Tonbändern. Und dann hier niedergeschrieben in diesen Büchern. Das ist extrem lesenswert. Es ist natürlich schon eine gewisse Schwierigkeit, eine gewisse Begriffshöhe hier vorhanden, die es nicht so leicht macht, da einzusteigen. Ich kenne mich halt schon ein bisschen aus durch Lektüre von Zizek. Zizek ist ja, Zizeks Programm besteht ja darin, Lacan und Hegel zusammenzubringen. Er sagt, seit 30 oder 40 oder 50 Jahren arbeitet er halt mit seinen zwei slowenischen Philosophenfreunden daran, seit sie diese Achse entdeckt haben, Lacan-Hegel, dass es da eine Verbindung geben könnte zwischen Hegel, der also um 1810 da gelebt hat und da sein Hauptwerk Phänomenologie des Geistes veröffentlicht hat, zwischen Hegel und Lacan, der eben in den 1960er und 70er Jahren seine Blütezeit hat und da gelehrt hat. Ja, dadurch war ich halt schon ein bisschen vorbereitet hier, aber es ist schwierig, aber ich sage auf jeden Fall, dieses Buch lohnt sich, das ist unfassbar, unfucking fassbar. Was man hier erfährt über die Liebe, ist nicht so leicht zu verarbeiten. Aber die Grundlage für dieses Seminar von Lacan bildet also der Text von Platon, das Gastmahl, das Symposion, also ein griechisches Gastmahl, früher hieß Symposion und da gab es strenge Regeln. Erst das Essen, dann der Wein danach, ja, sehr interessant. Erst nach dem Essen wurde dann der Wein gereicht und dann gab es Trinkspiele, ziemlich derbe Spiele auch. Aber bei diesem Gastmahl, das Platon da beschreibt, war es nicht so. Die Leute haben gesagt, die Teilnehmer am Gastmahl waren ein bisschen verkatert, haben gesagt, okay, verkatert vom letzten Abend, heute mal weniger Alkohol, deshalb soll jeder eine philosophische Rede halten und darin den Eros preisen. Also der Eros, der griechische Gott der Liebe, der so irgendwie immer wie eine Art Baby aussieht und da mit seinem Pfeil und Bogen steht und dann schießt. Und wenn der Liebespfeil trifft, der kann wohl nicht mehr widerstehen, ist dann hoffnungslos verliebt. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus in der griechischen Mythologie, aber die Teilnehmer am Gastmahl von Platon, die sollten dann halt jeder für sich mal überlegen, okay, wie ist der Eros zu lobpreisen? Und dann, ja, am Ende hält Sokrates seine Rede und dann platzt noch ein Lebemann herein, Alcibiades, eine sehr interessante Persönlichkeit. Alcibiades, ein politischer Diplomat, Geschäftsmann, der einfach überall seine Finger im Spiel hat. So eine Art Trump der Antike, würde ich sagen. Wobei Trumps Geschäft halt so die Show ist, aber genau das ist bei Alcibiades ja auch. Und Trump ist ja auch so gestartet als Immobilien-Hai. Also hatte da eigentlich ein wirtschaftliches Unternehmen, ist dann in die Medienbranche gegangen, war da der Superstar seiner Serie und dann in die Politik. Also ich denke ja, Alcibiades ist tatsächlich der antike Vorläufer von Trump. Und der platzt da also ganz am Ende herein in dieses Gastmahl und hält da eine wirre Rede unter dem Einfluss von Alkohol, betrunken. Und das kann ich nur empfehlen. Auch bei Audible habe ich mir das gekauft, das Gastmahl von Platon, sehr empfehlenswert. Bin da noch gar nicht ganz am Ende angekommen beim Gastmahl, aber hier bei Lacans Seminar auch noch nicht. Und will das hier nur mal hier einen Abschnitt vorlesen, weil das greift nochmal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe von Klaus Kosanowski. Das Recht auf Indifferenz hat heutzutage jeder Mensch und sollte auch davon Gebrauch machen. Das Dümmste, was man machen kann, ist es auch noch zu rechtfertigen, also zu erklären, warum ist dir dies und jenes jetzt egal. Nee, kannst ja einfach davon Gebrauch machen und sagen, komm, juckt mich nicht. Und hier geht es auch nochmal um diese Frage, wie müssen wir uns eigentlich verhalten gegenüber unseren Mitmenschen? Müssen wir denen eigentlich so eine grundsätzliche Liebe entgegenbringen? Oder gibt es auch so ein Recht auf Indifferenz? Da lese ich am besten hier mal den ganzen Beginn hier des dritten Kapitels vor, die Metapher der Liebe, Phaedros. Also Lacan analysiert hier diesen Text, das Gastmahl, um eben dieser Frage der Liebe aus psychoanalytischer Sicht näher zu kommen, was das sein soll. Und Lacans Idee ist halt, ja, die Beziehung zwischen Analytiker und Patient ist ja auch eine zwischen Liebhaber und Geliebter eigentlich. Und er sagt, das Therapiezimmer, wo man sich dann auf die Couch setzt, das ist eigentlich so ein Liebeslager. Das ist ein Ort, wo man geschützt ist vor den Gräueln der Welt. Und da gerät man nicht zufällig hinein, sondern es ist tatsächlich ein Liebesnest, wohin man sich flüchtet in dieser Zweisamkeit. Und deshalb heißt dieses Buch auch die Übertragung. Die Übertragung soll also diese Beziehung zwischen Analytiker und Analysanten sein, wenn ich das richtig verstehe. Und diese Übertragung ist nichts anderes als die Liebe. Oder ja, da bin ich jetzt noch nicht ganz am Ende. Aber jedenfalls lese ich hier mal vor Seite 53. Mir scheint, dass dem Psychoanalytiker als solchem, auf welcher Stufe er auch mit seiner Ausbildung sein mag, etwas gegenwärtig sein muss und er es erfassen, streifen kann mit dem Saum seines Mantels in mehr als einer Drehung. Ist der einfachste nicht der folgende Zug? schwierig zu vermeiden, scheint mir von einem bestimmten Alter an und das bereits für sie auf sehr präsente Weise und für jeden ganz allein das beinhalten muss, was das Problem der Liebe ist. Hat sie niemals in einer solchen Wende erfasst, dass in dem, was sie denen gegeben haben, die ihnen die Nächsten sind, etwas gefehlt hat? Und nicht nur etwas, das gefehlt hat, sondern dass sie, die oben genannten, die Nächsten, durch sie unrettbar verfehlt lässt. Und was? Ja, was? Ich denke, er meint hier, die Liebe hat gefehlt. Und ja, dieses Gefühl hatte ich tatsächlich auch schon öfters. Habe ich meinen Mitmenschen genug Liebe zukommen lassen? Und nicht nur ein Mangel an Liebe, sondern tatsächlich dieses Gefühl, ich habe sie vielleicht ins Verderben gestürzt, dadurch, dass ich nicht imstande war, da genug Liebe zu liefern. Dieses Gefühl ist für mich schon sehr real, also sehr nachvollziehbar, was er hier schreibt. Ich lese mal weiter. Analytiker zu sein ermöglicht ihnen, das zu verstehen. Mit ihren Nächsten haben sie nur die Runde um die Fantasievorstellung herumgedreht, deren Befriedigung sie mehr oder weniger in ihnen gesucht haben. An deren Stelle hat diese Fantasievorstellung mehr oder weniger ihre Bilder und ihre Farben gesetzt. Dieses Sein, an das sie unversehens durch irgendeinen Zufall erinnert werden können, wobei der Tod eben derjenige ist, der uns seinen Widerhall in größter Ferne hören lässt, dieses wahrhafte Sein ist, insofern sie es beschwören, bereits ewig verloren. Nun ist es aber dennoch genau dieses Sein, das sie auf den Bahnen ihres Begehrens einzufangen versuchen. Nur dieses Sein da ist das ihre. Als Analytiker wissen sie das sehr wohl, dass sie es gewissermaßen, mangels es gewollt zu haben, mehr oder weniger verfehlt haben. Doch zumindest hier sind sie auf der Ebene ihres Fehlers und ihr Scheitern misst ihn exakt. Das ist natürlich ein bisschen dunkel, dieser Abschnitt hier, aber ich finde es trotzdem wunderschön und es geht einfach um dieses Sein, das Ding an sich von Kant. Wie kann man das erreichen? Da können wir nie dazu vordringen. Dieses Sein und der Tod, ja, nur durch die Präsenz des Todes, dass wir da uns ab und zu daran erinnern, ach ja, wir sind ja sterblich. Nur dadurch kann man ja überhaupt verstehen, was dieses Sein sein soll. Durch irgendeinen Zufall erinnert werden können. Genau, der Tod erinnert uns an das Sein. Also wenn ich mir klar wird, oh, ich bin ja sterblich, ich lebe hier so vor mich hin, Tag für Tag, denke, das könnte vielleicht immer so weitergehen, aber dann denke ich vielleicht mal, ach, ich muss ja auch sterben. Dann wird man so erinnert daran, dass es da ja tatsächlich eine positive Qualität gibt, das Sein, an dem wir alle teilhaben, aber es ist halt auf ewig verloren, sagt er. Aber zumindest kann man dieses Verlieren, dieses Scheitern exakt messen. Das ist doch was. Gut, ich lese mal weiter. Und dieser andere, von dem sie so übel vereinnahmt werden, ist das deshalb so, weil sie ihn, wie man so sagt, bloß zu ihrem Objekt gemacht haben? Gebe der Himmel, dass sie diese anderen wie Objekte behandelt hätten, deren Gewicht, Geschmack und Substanz man schätzt. Sie müssten sich heute weniger Sorgen über ihr Andenken machen. Sie hätten ihnen Gerechtigkeit, Würdigung, Liebe widerfahren lassen. Sie hätten sie zumindest geliebt wie sich selbst. Sieht man einmal davon ab, dass sie sich schlecht lieben. Doch nicht einmal das Los der schlecht Geliebten hatten wir zu teilen. Sie werden daraus zweifellos, wie man sagt, Subjekte gemacht haben. Als ob darin der Zweck der Achtung bestünde, die sie verdienten. Achtung, wie man sagt, vor ihrer Würde. Die pflichtschuldige Achtung vor ihren Mitmenschen. Das ist also sehr gut hier, dieser Abschnitt. Er sagt, man fühlt also vielleicht so, man hätte den anderen doch Würdigung, Liebe zukommen lassen sollen. Aber gut, man ist ja noch nicht mal in der Lage, sich selbst zu lieben. Und ja, noch nicht mal, also die anderen hat man dann noch nicht mal schlecht geliebt, sondern einfach gar nicht geliebt oder hat dieses Gefühl, ihnen die Liebe verweigert zu haben, dass die Liebe da gefehlt hat. Und daraus entsteht dann natürlich die Schuld, also die pflichtschuldige Achtung vor den Mitmenschen, die doch Subjekte sind, ja, das stürzt uns in diese Schuld zu überlegen, der andere, der doch auch dieses einzigartige Subjekt ist, wie wir selbst denkend, selbst die Welt auf seine ganz eigene Weise wahrnimmt, den haben wir nicht gebührend gewürdigt. Da sind wir wieder bei diesem Wort debida auf Spanisch, debido, debida, gebührend gewürdigt haben wir den nicht. Und Lacan sagt hier, es wäre doch besser, wir hätten die wie die anderen wie Objekte behandelt, deren Gewicht, Geschmack, Substanz man schätzt. Wenn es wenigstens so wäre, sagt er, dann hätte man vielleicht kein so schlechtes Gewissen. Ah, ich lese hier weiter. Ich fürchte, dass dieser neutralisierte Gebrauch dieses Ausdrucks unsere Mitmenschen wohl etwas anderes ist als das, worum es in der Frage der Liebe geht. Diese Mitmenschen, ich fürchte, dass die Achtung, die sie ihnen zollen, allzu schnell auf die Zurückverweisung auf ihre widerständigen Schrullen, ihre bockigen Ideen, ihre Dummheit von Geburt an, auf ihre eigene Nase, was sonst, hinausläuft. Sollen sie doch sehen, wie sie da herauskommen. Genau da, glaube ich, ist der tiefste Grund für dieses Innehalten in Anbetracht ihrer Freiheit, das oft ihr Verhalten lenkt. Freiheit zur Indifferenz, heißt es, aber nicht die von ihnen, sondern vielmehr ihre. Ja, es ist schwierig hier zu unterscheiden, wann das ihre großgeschrieben und kleingeschrieben ist, hört man jetzt halt leider nicht. Aber deshalb sage ich das hier nochmal ganz explizit. Also genau da ist der tiefste Grund für dieses Innehalten in Anbetracht ihrer, kleingeschrieben, ihrer Freiheit, also die Freiheit der anderen, das oft ihr großgeschrieben Verhalten lenkt. Also dass mein eigenes Verhalten lenkt. Also es gibt ein Innehalten in Anbetracht der Freiheit der anderen Subjekte. Wenn ich sehe, oh, die sind ja auch eigentlich so einzigartig und frei geboren, dann sage ich, oh, halte ich da inne, weil ich mich schuldig fühle und sage, unsere Mitmenschen, die Liebe zu den Mitmenschen, ja, die würde ich ja gern ihnen entgegenbringen, aber das reduziert sich dann allzu schnell darauf, dass man an den Mitmenschen diese bockigen Ideen, ihre Dummheit von Geburt an wahrnimmt und sagt, mein Gott, wie kann man so dumm sein? Also die haben es doch anscheinend nicht verdient, von mir so geachtet zu werden. Was soll das alles? Genau, das ist halt leider dieser Schluss, zu dem diese Achtung vor den Mitmenschen dann führt. Und dann schreibt er hier, Freiheit zur Indifferenz heißt es. Ihre großgeschriebene Freiheit zur Indifferenz, also meine eigene Freiheit zur Indifferenz, dass mir es einfach egal ist, was meine Mitmenschen da machen oder was die so fühlen. Ja, ich glaube, das reicht dann hiervon auch. Natürlich kann man sagen, es ist doch schön, so empathisch zu sein, und es kann, wenn einem nicht komplett egal ist, wie es den Mitmenschen geht. Natürlich, ja, sage ich ja. Nur ist tatsächlich auch so ein unterdrückendes Element darin, was uns dann ja, in so eine Art Stillstand oder Gewissensbisse zusetzt und in einen Stillstand versetzt, weil wir halt merken, ja, es ist nicht so leicht mit der Achtung vor den Mitmenschen. Geht nicht so einfach, die Mitmenschen zu lieben. Bei der Liebe müssen wir tatsächlich eher den Blick richten auf das körperliche Begehren, dass man da einfach so eine schöne Frau begehrt, wie es aus meiner Perspektive, wenn man die sieht auf der Straße oder beim Bäcker, dann entflammt einfach dieses Begehren, und vielleicht kommen wir da diesem Phänomen der Liebe näher. Als wenn wir jetzt sagen, Liebe zu den Mitmenschen, mein Gott, die einzige Liebe ist da darin zu suchen, dass man sagt, ich nehme diese Freiheit, indifferent zu sein, ist mir einfach egal, was die Mitmenschen so machen. Ja, und das ist halt auch meine Position hier im Podcast. Da muss es mir ein Stück weit egal sein, was ihr so denkt. Sonst könnte ich ja gar nicht loslegen, könnte ich ja gar nicht so frei aufspielen, wie ich es kann oder wie ich es immer mehr vielleicht kann und mich immer mehr so von dem Text lösen kann. In den letzten Folgen ist mir dann auch aufgefallen, wie viel besser es eigentlich ist, so frei zu sprechen und sich nicht zu nah am Text zu halten. Folge 22, da habe ich was vorgelesen aus dem Hassbuch von Marlon Krohn. Und was ich da davor gesagt habe, das war extrem interessant, über den inneren Stalinismus, der Stalinismus als Therapiekonzept. Aber das habe ich leider nicht ganz zu Ende geführt. Und da war es einfach wichtig, denke ich, an diesen Stellen auch mal einfach frei zu assoziieren, dem Sprechen da frei, den freien Lauf zu lassen und nicht sowas drauf zu geben, was die Mitmenschen jetzt darunter verstehen könnten, was das in ihnen auslesen, was das in euch auslösen könnte, alles. Ja, sorry, Leute. Ja, man muss natürlich nicht so weit treiben, wie ich vor mit dem Hass. Ja, dafür kann ich mich auch schon mal entschuldigen. Natürlich tut mir das auch leid, aber es musste halt einfach raus, weil ich das so gespürt habe. Irgendwie war da dieses Gefühl, ja, ich will auch mal hassen. Ich will auch mal euch das wirklich so zukommen lassen. nicht nur eine Indifferenz, ja. Da wirklich brachial sein und noch weitergehen. Viel weiter als nur Indifferenz. Aber okay, ich glaube, jetzt haben wir einiges hier behandelt. Vielleicht ist alles ein zu großes Durcheinander an Themen, was ich hier heute besprochen habe. Rekapitulieren wir nochmal: der Hass, okay, das soziale Systeme, das Recht auf Indifferenz, vielleicht sogar die Pflicht zur Indifferenz, wenn man gesund bleiben will, sich nicht ständig dein Gewissensbissen verfangen will, hat man sogar die Pflicht, ein bisschen indifferent gegenüber seiner Mitwelt zu sein. Ja, überhaupt, wenn man eine große Werke schaffen will, hier ist es natürlich auch ein schönes Werk mit dem Podcast, aber wenn man solche Werke schaffen will, in der Philosophie, in der Kunst, wie Michel Houellebecq zum Beispiel, da muss man auch indifferent sein gegenüber seinem Shitstorm, den dann zum Beispiel sein erstes Buch, Ausweitung der Kampfzone, und seine weiteren Bücher dann ausgelöst haben, weil die Leute einfach nicht in der Lage sind, ja, seine Genialität zu begreifen. Aber es ist ja auch nicht schlimm, nur irgendwie muss man das auch mal egal sein. Man kann sich sagen, okay, Indifferenz oder sogar Hass, ich meine, ja, da im Fall von Houellebecq ist natürlich auch klar, wenn man da so angefeindet wird durch die französischen Medien, wie er es mal beschrieben hat in einem Interview, ist doch die logische Reaktion auch Hass, und zu sagen, ja, komm, ich hasse hier offen. Es ist besser, mal offen zu hassen, statt immer nur so verdeckt, immer nur so im Heimlichen, im Stillen. ja, das haben wir hier behandelt. Dann ging es noch um den Aufwachen-Podcast, dann natürlich auch diese Spannung zwischen Hass und Liebe, wo ich ganz klar sage, die Liebe, dieses großartige Podcastwerk überwiegt natürlich bei weitem. Und jetzt will ich aber noch ein Lied spielen. Und zwar Neighbors, genau, weil das bringt genau diese Indifferenz hier so wunderschön zum Ausdruck. Neighbors, was kann man da denken? Was können die Nachbarn über einen denken? Ist das wirklich wichtig? Und was mache ich, wenn die Nachbarn mich alle für einen Drogendealer halten? Was soll ich dann machen, um hier meine Unschuld zu beweisen, um meinen Ruf wiederherzustellen? J. Cole hat hier die einzig richtige Idee zu sagen, I guess the neighbors think I'm selling dope, motherfucker I am, singt er da. Also natürlich verkaufe ich Dope, ja, ich bin ein Dope-Krass-Dealer, das, wenn die Nachbarn das sowieso schon glauben, kommen. Ich bekenne mich einfach dazu, wirklich so verkommen zu sein. Da können wir auch wieder an Folge 22 denken, die ich gerade schon erwähnt habe. Ganz am Anfang habe ich dieses Argument gemacht von Robert Pfaller. Die Eingeborenen in den USA haben sich so verhalten, haben ihre eigene Scheiße gegessen, einfach um den Weißen und den Siedlern, Kolonisatoren dann zurückzuspiegeln, für wie primitiv sie hier erachtet werden. Also dass die Siedler die Indianer so für primitiv erachten, das haben die Indianer wahrgenommen und wollten das nochmal auf die Spitze treiben und sagen, wir sind sogar noch primitiver, schmutziger, noch verdorbener als in euren wildesten Fantasien. Also wir sind hier wirklich diese wilden, unzivilisierten Barbaren und fressen einfach unsere eigene Scheiße. Wie bin ich darauf gekommen? Neighbors wollte ich gleich spielen. Ja, genau. Das Zurückspiegeln, das macht ja auch der Sänger hier. indem er sagt, Motherfucker, I am selling dope. Ja? Und genau das ist es ja, dann sagt er damit, ich bin sogar noch schlimmer als das, was ihr denkt. Also ihr denkt vielleicht, ich bin nur Kiffer. Ihr wundert euch vielleicht über den Geruch, der da manchmal rüberzieht zu den Nachbarn und dass da so viele andere Leute in meinem Garten stehen und mit mir zusammen einen Spliff rauchen. Aber komm, ich sage euch einfach, nee, ich bin nicht nur Kiffer, ich vertick das Zeug sogar noch, ja. Klar, wenn ihr sowieso schon so über mich denkt, komm, können wir auch noch weitergehen. Das ist so genial und für mich ist dieses Lied hier die perfekte Meditation über den Begriff des Sozialen. Was ist das Soziale? Letztes Mal meinte ich, es engt uns so ein. Ja, es ist natürlich so, aber gleichzeitig ist es auch dieses Synapsenfeuerwerk, als das es Stefan mal so definiert hat im Aufwachen-Podcast. Es ist ein Synapsenfeuerwerk, wenn man da mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Und auch hier merke ich es natürlich, hier komme ich auch mit euch in Kontakt und hier beim Sprechen. Das bildet natürlich auch schon mal neue Ideen für mich. Es ist einfach ein neuer Reiz, an dem ich mich dann auch wieder messen kann. Und ja, diese Gedanken würden ja gar nicht so rauskommen, wenn ich jetzt nicht einfach lossprechen würde, dann ja, ist ja alles auch nicht so. Es wird ja auch erst in dem Moment real, in dem es so aufgezeichnet wird, in dem es so einfach in die äußerliche Welt kommt. Also, aber ich komme hier nicht zum Beschluss, aber gut, im Grunde ist das ja auch schon der perfekte Schluss, das Soziale. Dieses Lied ist einfach eine Meditation, eine soziologische. Was ist das mit dem Sozialen? Was ist das mit diesen Beziehungen zu unseren Mitmenschen? Was ist da los? Und ich denke mal, das ist dann wieder ein gutes Outro für heute. Viel Spaß mit dem Lied und bis zur nächsten Folge von Tischlein deck dich. Gute Nacht und auf Wiederhören.
Picture with the president, I just wanna talk to the man. Speak for the boys in a bando, and my nigga never walking again. Apologize if I'm harping again, I know these things happen often, but I'm back on the scene. I was lost in a dream as I write this to teen down in Austin. I've been building me a house back home in the South, ma, won't believe what it's costing, and it's fit for a king, right? Or a nigga that can sing and explain all the pain that it cost him. A 16 should've came with a coffin, for the fame and the fortune. Well, maybe not the fortune, but one thing is for sure, though, the fame is exhausting. That's why I moved away, I needed privacy, surrounded by the trees in Ivy League. Students that's recruited higher league, thinking you do you and I do me. Crib has got a big old back of yard, my niggas stand outside and pass cigars, filled with marijuana, laughing hard. Thankful that they friends are platinum star. In the driveway there's no rapper cars, just some shit to get from back and forth. Just some shit to get from back and forth. Welcome to the shelter, this is pure. We'll help you if you felt too insecure to be the star you always knew you were. Wait, I think police is at the door.
Okay, the neighbors think I'm selling dope. I guess the neighbors think I'm selling dope. Selling dope. Neighbors think I'm selling dope. I guess the neighbors think I'm selling dope.
Some things you can't escape. Death, taxes, and a rate. It's this society that make every nigga feel like a candidate for a Trayvon kind of fate. Even when your crib sit on a lake, even when your plaques hang on a wall, even when the president jam your tape. Took a little break just to annotate how I feel, damn it's late. I can't sleep cause I'm paranoid, black in a white man territory. Cops bust in with the army guns, no evidence of the harm we done. Just a couple neighbors that assume we slang. Only time they see us we be on the news and change them.
Don't follow me, don't follow me, don't follow me, don't follow me.
Okay, the neighbors think I'm selling dope, selling dope. I guess the neighbors think I'm selling dope, selling dope. I guess the neighbors think I'm selling dope, selling dope.
I'm moving back to